BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Am heutigen Sonntag wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob unter Umständen ein Umbau unseres Geldsystems den Staaten dabei helfen könnte, ihre horrenden Schulden loszuwerden. Also, Geldreform als schmerzfreien Weg aus der Überschuldung. Denn wir wissen es, die westlichen Industrienationen haben mehrere Probleme. Zum einen haben sie hohe offizielle Schulden. Zum anderen haben sie untragbare Versprechen abgegeben für zukünftige Pensionen, Renten, Gesundheitsversorgung und Pflege. Nebenher müssen sie auch die Infrastruktur sanieren, digitalisieren und vor allem verteidigungsfähig werden, zumindest was die europäischen Staaten betrifft. Wie kann man das machen? Der naheliegende Weg wäre zu sagen, wir setzen auf Inflation und enteignen die Sparer über Zeit. Das könnte aber zu lange dauern, meint zumindest mein heutiger Gesprächspartner, der deshalb sagt, lasst uns doch auf Instrumente zurückgreifen, die zum ersten Mal bereits in den 1930er Jahren durchdacht wurden. Ich fand das auf jeden Fall eine sehr interessante Diskussion, ein wichtiges Thema. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, sodass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate Exchange. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate Exchange bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter www.tradegate.direct.
In der letzten Woche haben wir uns mit den Aussichten für die deutsche Staatsverschuldung beschäftigt. Kurz zusammengefasst können wir Folgendes festhalten. Deutschland ist mit hoher Geschwindigkeit dabei, das nachzuholen, was die anderen Staaten schon hinter sich haben. Hohe Schulden aufzutürmen, für vor allem Konsum, und Zinslasten, die das Budget einschränken und der Politik perspektivisch jeglichen Spielraum nimmt. Am vergangenen Mittwoch haben wir an dieser Stelle an die doppelte Buchführung erinnert, an die DOPIC. Wenn wir die schon hätten, hätten wir vor Jahren schon gesehen, das, was wir schon lange wissen, nämlich, dass auch der deutsche Staat von der Hand in den Mund lebt, untragbare Versprechen abgibt, während gleichzeitig die Infrastruktur verfällt. Sauber gerechnet ist die deutsche Staatsverschuldung deutlich höher. Das hat Professor Raffelhüschen in seinen diversen Auftritten in diesem Podcast immer wieder erklärt. Seine neuesten Zahlen wurden vor einigen Wochen veröffentlicht. Die Kernaussage ist folgender.
Das Update 2025 der Generationenbilanz offenbart einen Anstieg der gesamtstaatlichen impliziten Verschuldung um 80,7 Prozentpunkte auf nunmehr 391,6% des BIP. Zusammengenommen mit den expliziten Staatsschulden ergibt sich eine Nachhaltigkeitslücke von 454,1% des BIP oder 19,5 Billionen Euro.
Die geplanten Schulden durch das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität in Höhe von 500 Milliarden Euro sind dabei noch nicht berücksichtigt. Sie würden die Nachhaltigkeitslücke um weitere 9,9% des BIP erhöhen. Lediglich 13,8% dieser Verschuldung sind explizit ausgewiesen. Die Schuldentransparenz befindet sich auf einem historischen Tiefstand. Um das bestehende strukturelle Ungleichgewicht zu beseitigen, wären dauerhaft entweder Ausgabensenkungen um 14,2% oder Einnahmenerhöhungen um 16,8% erforderlich. Trotz dieser dramatischen Ausgangslage fehlen weiterhin substanzielle Konsolidierungsschritte. Stattdessen sieht das Rentenpaket 2025 erneut Leistungsausweitungen vor, die konsumtive Mehrausgaben bedeuten.
Die offizielle Verschuldung liegt also bei 62,5% vom Bruttoinlandsprodukt. Die wahre Verschuldung liegt nach dieser Rechnung bei 454,1% vom Bruttoinlandsprodukt. Und mit jedem Tag wird ein Teil dieser verdeckten Verbindlichkeiten zu einer offenen Verbindlichkeit. Sie wird zahlungswirksam. Einfach deshalb, weil Menschen Rente gehen, krank werden oder gepflegt werden müssen. Genau deshalb sucht die Politik ja auch händeringend nach Möglichkeiten, offiziell noch mehr Schulden machen zu dürfen, um diesen Verpflichtungen nachzukommen. Es ist wenig tröstlich, dass es nicht nur bei uns in Deutschland so schlecht aussieht. Genauso sieht es in vielen anderen Ländern, um nicht zu sagen eigentlich allen Ländern des Westens aus. Das durchschnittliche Haushaltsdefizit der Länder der OECD erreicht im vergangenen Jahr immerhin 4,6% des Bruttoinlandsproduktes. Das vergleicht sich mit 2,9% in den 4 Jahren vor der Corona-Pandemie. Die Zinszahlungen für ausstehende Schulden beliefen sich auf 3,3% der Wirtschaftsleistung und lagen damit nur knapp unter dem Betrag, den die NATO-Mitglieder bis 2035 für die Verteidigung ausgeben wollen. Das Ganze wird natürlich auch von anderen gesehen. So schrieb der englische Economist vor einigen Wochen dieses.
Sie sind Finanzminister nach einem Jahrzehnt mageren Wirtschaftswachstums, den Schocks einer Finanzkrise, einer Pandemie und himmelhohen Energiepreisen. Die Staatsverschuldung übersteigt das Bruttoinlandsprodukt Ihres Landes. Die Zinsen sind so hoch wie seit Jahren nicht mehr und die bloße Bedienung der ausstehenden Schulden verschlingt einen immer größeren Anteil der Steuereinnahmen. Die Inflation hält sich hartnäckig. Amerikas Verschwendungssucht befriedigt einen Großteil der weltweiten Nachfrage nach Staatsanleihen. Das bedeutet, dass sie auf ihren Schulden mehr Zinsen bieten müssen, um Investoren anzuziehen. Sie liegen wach und machen sich Gedanken darüber, wie sie die Zahlen auf die Reihe kriegen. Ihre Ministerkollegen bangen unterdessen um ihre Karrieren. Populistische Parteien sind auf dem Vormarsch. Der wirtschaftliche Kontext erfordert eine Haushaltskonsolidierung. Der politische Kontext warnt vor Sparmaßnahmen. Was tun Sie?
Eine Frage, die sich auch Herr Klingbeil stellen dürfte. Was macht man da? Einfach Vollgas geben, noch mehr Schulden und der Nachfolger soll sich dann darum kümmern? Oder gibt es einen Ausweg? Sparen befördert bekanntlich den Aufschwung radikaler Parteien. Steuererhöhungen mögen politisch leichter durchzusetzen sein, führen aber zu geringeren Wachstumsraten. Bleiben zwei Alternativen, die der Economist ausführt.
Europäische Regierungen haben ihre Schulden meist durch schnelles Wirtschaftswachstum oder finanzielle Repression abgebaut. Schnelles Wirtschaftswachstum scheint heute unwahrscheinlich, sodass finanzielle Repression übrig bleibt. Diese beinhaltet typischerweise entweder Kapitalverkehrskontrollen oder eine Finanzregulierung, die die Nominalzinsen unter der Inflationsrate hält. Obwohl nur wenige Regierungen eine Rückkehr zu den Kapitalverkehrskontrollen der Nachkriegszeit anstreben, liebäugeln einige mit anderen Formen der Repression. Zu den Ideen gehören die Abschaffung von Zinszahlungen auf Zentralbankreserven oder die Verpflichtung von Pensionsfonds inländische Vermögenswerte zu kaufen. Finanzielle Repression, wie auch immer sie umgesetzt wird, ist letztlich eine Steuer für Sparer, die schlechtere Renditen erzielen, wenn sie gezwungen werden, in ihren Heimatmarkt zu investieren.
Das Instrumentarium haben auch die USA nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Wie sehr das Thema finanzielle Repression in der Diskussion ist, zeigt auch ein Kommentar in der Financial Times.
In letzter Zeit sind mehrere politische Vorschläge aufgetaucht, die durchaus als Maßnahmen des Finanznationalismus zusammengefasst werden können. Dazu gehören eine Steuer auf Überweisungen, Abgaben auf ausländische Beteiligungen von Ländern mit einer von Washington missbilligten Politik sowie die Förderung von in Dollar denominierten Stablecoins und eine Lockerung der Bankenregulierung. Die beiden letztgenannten Vorschläge würden Anreize für Kapitalzuflüsse in US-Staatsanleihen schaffen.
Während die USA den größten Ausschlag des Pendels darstellen, verfolgen auch andere große Volkswirtschaften eine ähnliche Tendenz, die Finanzströme nicht frei fließen zu lassen.
China hat nie aufgehört, in großem Umfang finanzielle Repression zu praktizieren. Es hat eine nicht konvertierbare Währung beibehalten und seinen Wechselkurs selbst gesteuert. Es nutzt ein Netzwerk staatlich kontrollierter oder staatlich beeinflusster Banken, Unternehmen und subnationaler Regierungen, um den Kreditfluss in die von Peking im Laufe der Jahre favorisierten Wirtschaftsentwicklungsdoktrinen vorgegebenen Richtungen zu lenken. Letztere hatte sowohl Erfolge, zum Beispiel die Elektrofahrzeugindustrie, als auch Misserfolge, zum Beispiel die Immobilienblase. China arbeitet auch an einer Alternative zum dollarbasierten internationalen Zahlungssystem.
Und Europa?
Die Europäer waren lange Zeit Puristen in Bezug auf die freie Kapitalmobilität, ursprünglich innerhalb des EU-Binnenmarktes, aber auch mit dem Rest der Welt. Doch auch dort ändert sich die Einstellung. Die einflussreichen Berichte der ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Enrico Letta und Mario Draghi haben betont, dass der Block jedes Jahr mehrere hundert Milliarden Euro ins Ausland transferiert, obwohl es enorme inländische Finanzierungslücken gibt. Dies fordert politische Entscheidungsträger dazu auf, Maßnahmen zur Umleitung der Finanzströme zu ergreifen. Dies gilt auch für die Agenda zur Vereinheitlichung der nationalen Finanzmärkte. Europa wird vielleicht nicht mit einer umfassenden Finanzrepression enden, aber es ist nun möglich, Finanzströme dorthin zu lenken, wo Regierungen und nicht nur die Märkte sie für am dringendsten erforderlich halten. Tatsächlich lassen die Verpflichtungen zum Klimaschutz, zur digitalen Transformation und zur verteidigungsbezogenen Infrastruktur keine andere Wahl.
Ich würde eher sagen, die leeren Kassen der Finanzminister lassen keinen anderen Schluss zu. Wir kommen also in eine Welt, in der die Politiker die Verwendung der Mittel steuern. Das kann nur schlecht für das Wachstum sein und würde damit die Probleme nochmals verstärken. Das sieht auch die Financial Times so, hält es aber für unvermeidlich.
Es kann viel schiefgehen. Es ist nicht so, dass sich die liberalisierte Finanzwelt mit Ruhm bekleckert hätte. Das ist nicht der Fall. Aber staatlich gelenkte Finanzwirtschaft ist eine risikoreiche Angelegenheit, die ohne Schutzmaßnahmen anfällig für Vetternwirtschaft und Fehlallokation ist. Dennoch kann sie notwendig sein. Wenn alle versuchen, mehr Kapital im Land zu halten, ist es umso wichtiger, es optimal einzusetzen.
In unserem Land wird gerade viel über die Zukunft des Standorts diskutiert. Oft geht es dabei um verpasste Chancen, verflogene Trends oder einfach darum, dass wir zwar gute Ideen hatten, aber andere damit inzwischen das Geld verdienen. Dabei übersehen wir oft, dass es bei uns neben jeder Menge Hidden Champions im Mittelstand auch große Wachstumstreiber gibt. Einer dieser Motoren ist die Kosmetikindustrie. Sie gehört zu den dynamischsten Branchen weltweit. Wusstet ihr, dass von den weltweit Top 7 Kosmetikunternehmen 5 aus Europa kommen? Deutschland führt in dieser Sparte den europäischen Markt an. Die L'Oréal-Gruppe produziert seit über 60 Jahren in Karlsruhe jährlich 320 Millionen Made-in-Germany-Produkte für 35 Länder. Das Headquarter für die Aktivitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Düsseldorf. Die Logistik- und Distributionszentren in Muggensturm und Mönchengladbach, die zu den weltgrößten L'Oréal-Fabriken gehörende Produktion in Karlsruhe, zeigen L'Oréals Exzellenz in einer Zukunftsindustrie. Außerdem ist Deutschland L'Oréals größter Markt in Europa. Aber was bedeutet das konkret? Jeder L'Oréal-Arbeitsplatz schafft über 13 weitere Jobs in Deutschland, insgesamt 36.000. Die L'Oréal-Gruppe kombiniert dabei wirtschaftlichen Erfolg mit klarer Zukunftsgestaltung. L'Oréal ist laut dem Wirtschaftsmagazin Fortune Europas innovativstes Unternehmen, das einzige weltweit mit 9-mal AAA-Rating für Nachhaltigkeit und über 50% Frauen in der Führung bei null Gender Pay Gap. Das ist nicht nur ein Statement, das ist Realität. Mehr Informationen gibt es auf l'oreal.de, auf LinkedIn oder in den Shownotes.
Doch ist es wirklich so? Haben wir keine andere Wahl? Eventuell doch. Das setzt allerdings voraus, dass die Politik radikaler denkt als bisher. Norbert Tofahl vom Flossbach von Storch Research Institute hat eine solche radikale Alternative im Papier Finanzielle Repression oder Geldreform vorgestellt. Dort kann man unter anderem dieses hier lesen.
Da finanzielle Repression in der Regel mit Wachstumseinbußen verbunden ist, dürfte die Hoffnung, dass sich die hohen Staatsschulden durch hohe Wachstumsraten überwiegend von selbst finanzieren, lediglich eine wählerwirksame ökonomische Sicherheit vortäuschen, die sich höchstwahrscheinlich nicht erfüllen wird. Geopolitisch fatal ist, dass die Spielräume für notwendige Verteidigungsausgaben im Zeitablauf kontinuierlich sinken. Aber nicht nur aus diesem Grund ist Schuldenverharmlosung ein geopolitisches Problem. Durch geringeres Wirtschaftswachstum wird die Finanzkraft des Staates dauerhaft geschwächt. Zudem unterminiert finanzielle Repression freie Finanz- und Kapitalmärkte und eine stabile Währung, was wiederum negativ auf das Wirtschaftswachstum wirkt. Unabhängig von der Gefahr einer derartigen Abwärtsspirale stellt sich angesichts der heraufziehenden geoökonomischen und geopolitischen Herausforderungen und angesichts des neuen Ost-West-Konflikts die Frage, ob Europa und die USA überhaupt noch ausreichend Zeit haben, längerfristige Entschuldungsstrategien in Form von finanzieller Repression zu ergreifen.
Deshalb sucht man nach Alternativen. Der Vorschlag von Tofahl sieht so aus.
Das von uns präferierte Entschuldungsszenario hat drei Elemente. Dem sogenannten Chicago-Plan von 1933 folgend könnten die EZB und die Fed erstens die Staatsschulden ihrer jeweiligen Länder auf ihre Bilanz nehmen und zweitens den Bürgern sichere Bankeinlagen durch Volldeckung mit Zentralbankgeld ermöglichen, sowie einen digitalen Euro und einen digitalen Dollar als Vollgeld schaffen. Politische Manipulationen des Zinses würden so erschwert. Darüber hinaus muss drittens durch die Zulassung von konkurrierenden Privatwährungen marktwirtschaftlicher Abwanderungsdruck auf- und ausgebaut werden.
Die wesentlichen Elemente wären also erstens Übernahme der Staatsschulden durch die Zentralbanken auf deren Bilanzen. Zweitens Sicherung von Bankeinlagen durch eine Volldeckung mit Zentralbankgeld, Einführung von digitalem Vollgeld. Das muss ich, glaube ich, etwas genauer erklären. In einem bereits 2015 bei Cicero erschienenen Kommentar, den ich, wie übrigens auch die anderen Artikel in den Shownotes verlinkt habe, habe ich das so beschrieben. Es ist nicht das erste Mal in der Wirtschaftsgeschichte, dass eine Überschuldungssituation zu erheblichen Schwierigkeiten führt. Auf der Suche nach einem eleganten Weg kamen die Professoren Henry Simons und Irving Fisher im Jahre 1936 auf eine neue Idee. Das Verbot der Geldschaffung durch die Geschäftsbanken, welche sie wirklich als Einlagen in den Büchern haben. Diese Einlagen würden zu 100% von der staatlichen Zentralbank zur Verfügung gestellt. Die beiden Professoren sahen daran einen Weg, das Geld, will heißen auch natürlich Kreditwachstum einer Volkswirtschaft, zu stabilisieren und Zyklen aus Boom und Krise zu verhindern. Der Charme des Vorschlags liegt in der Möglichkeit, beim Übergang vom heutigen System zum System der völligen Zentralbankgelddeckung auch noch den lästigen Schuldenüberhang loszuwerden. Wie das? In einem ersten Schritt müssen die Banken sämtliche Ausleihungen zu 100% mit Einlagen decken. Da sie das bisher nicht tun, müssten sie sich dazu das erforderliche Geld beim Staat leihen. Da der Staat dann Kreditgeber und Schuldner zugleich ist, die Banken halten ja bereits im erheblichen Umfang Staatsanleihen, kann man eine Bilanzverkürzung vornehmen. Die Forderungen und Verbindlichkeiten werden einfach verrechnet. Bezieht man die nicht von Banken gehaltenen Staatsanleihen mit ein, ist der Staat nach dieser Umstellung faktisch schuldenfrei. Man könnte also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Finanzsystem für die Zukunft stabilisiert und Schuldenproblem gelöst. Bekanntlich wurde der Plan der Professoren aus Chicago nicht umgesetzt. Zu groß war schon damals der Widerstand der Banken. Schließlich gibt es kein profitableres Geschäft als die Produktion von Geld. Die Kosten liegen bei fast null und die Erträge sind durchaus erheblich. Umso interessanter ist es, dass schon im Jahr 2012 zwei Forscher im Auftrag des IWF die Idee aufgegriffen und für die heutige Zeit durchgerechnet haben. Die Modellierung des Chicago-Plans mit den heutigen Mitteln der Ökonometrie führt dabei zu folgender Erkenntnis. Erstens, die Umstellung auf ein Vollgeldsystem würde funktionieren und der Nutzen sogar über dem von Fischer und seinem Kollegen erwarteten Werten liegen. Zweitens, es gebe keinerlei Beeinträchtigung der Kernfunktion des Bankensektors, nämlich der effizienten Verteilung von Krediten. Letztlich kann man sagen, dass es sich um eine Monetarisierung der bestehenden Schulden handelt. Das muss übrigens keineswegs inflationär sein, da Inflation sich nur aus einer Mehrnachfrage und damit letztlich Kreditwachstum ergibt. Ohnehin läuft die derzeitige Strategie der Notenbanken über den Aufkauf von Staatsanleihen und anderen Wertpapieren, im Fachjargon Quantitative Easing genannt, auf eine Monetarisierung hinaus. Gut, Stand heute versuchen Notenbanken etwas, den Bestand an Staatsanleihen abzubauen, was natürlich erstens nicht richtig funktioniert und zum anderen die Finanzierungsprobleme der Staaten vergrößert. Das Ganze habe ich übrigens ausführlich bereits in Folge 106, Schluss mit der Geldschöpfung der Banken, diskutiert. Und, das dürfen Sie nicht wundern, am kommenden Mittwoch ist genau diese Folge Gegenstand vom BTO Refresh. Doch kommen wir zurück zum Norbert-Thor-Fall. Wenn das gemacht ist und der Staat das Geldmengenwachstum steuert, ist dann nicht das Risiko groß, dass die Staaten zu viel Geld schaffen? Um das zu verhindern, schlägt er ergänzend vor, dass es neben der staatlichen Währung auch konkurrierende Privatwährungen geben sollte. Damit gäbe es entsprechenden Wettbewerb und natürlich auch entsprechenden Widerstand gegen unsolide Politik der Finanzministerien. Damit, quasi durch Währungswettbewerb, würde man den Staat disziplinieren. Die Vorteile der ganzen Aktion fasst Thorfall so zusammen.
Durch die Schaffung einer sicheren Bankeinlage kann der Staat Banken, wie alle anderen Unternehmen in einer Marktwirtschaft auch, in Konkurs gehen lassen, weil durch die 100% Zentralbankgeld gedeckte sichere Einlage bei einer Bankenpleite nicht untergeht. Der Kunde muss der Abwicklungsbehörde lediglich den Namen einer Bank mitteilen, zu der seine sichere Einlage transferiert wird. Ein digitaler Vollgeld-Euro und ein digitaler Vollgeld-Dollar dienen dazu, dass die Geldmenge mittels einer in einem Algorithmus niedergelegten Regel, beispielsweise dem Potenzialwachstum im Sinne von Milton Friedman, ausgeweitet wird und nicht aufgrund politischer Opportunitäten. Und die allumfassende Zulassung von konkurrierenden Privatwährungen wie Kryptowährungen ermöglicht zum einen eine flexible Gesamtgeldmenge, verhindert aber zum anderen als marktwirtschaftliche Schuldenbremse, dass Euro und Dollar zielgerichtet lirarisiert werden, weil die Bürger bei einem weiteren Wertverlust aus ihnen abwandern können.
Ich finde das Ganze hochrelevant, gerade angesichts der Tatsache, dass wir eine intelligente Lösung für den Umgang mit den Staatsschulden brauchen, habe ich mich deshalb mit Norbert Thorfall zum Gespräch verabredet. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Norbert Thorfall kommen, noch dieser Hinweis. Als Hörer von BTO interessieren Sie sich ja zweifellos für Wirtschaft und Finanzen. Und da ist das Handelsblatt für Sie eine gute Möglichkeit, auf dem Laufenden zu bleiben. Falls Sie es noch nicht kennen, es gibt gerade ein sehr gutes Angebot. 4 Wochen lang können Sie alles lesen und das für nur 1 Euro. Sie finden dort übrigens auch regelmäßig am Montag meine Kolumne, in der ich meine Erkenntnisse im Podcast nochmals auf den Punkt bringe. Weitere Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Norbert Thorfall.
Norbert Thorfall ist seit 2014 Senior Research Analyst des Flossbach von Storch Research Institute im Bereich makroökonomische Analyse mit der Ausrichtung Economics, Politics and Philosophy. Er beschäftigt sich seit Jahren mit Privat- und Kryptowährungen und hatte bereits kurz nach der Finanzkrise im Juni 2009 zusammen mit Thorsten Polleit, Michael von Prolius und Frank Schäffler in dem FAZ-Beitrag Überwindung der Krise durch gutes Geld den Privatwährungsansatz von Friedrich August von Hayek zurück in die öffentliche Debatte getragen. Norbert Thorfall ist Mitglied im Expertenpool der Bundesregierung für internationale Friedenseinsätze. Er hat als internationaler Wahlbeobachter an verschiedenen OSZE-Wahlbeobachtungen teilgenommen. Er hat Betriebswirtschaftslehre und Philosophie an den Universitäten Paderborn und Tübingen studiert.
Sehr geehrter Herr Thorfall, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Hallo Herr Stelter, ich freue mich auch.
Herr Thorfall, Sie haben ein Paper geschrieben, wo einiges drinsteht, was ich wusste, nämlich, dass die Staaten hohe Schulden haben. Aber Sie haben vor allem die Frage aufgeworfen, wie gehen wir denn mit den hohen Staatsschulden um? Vielleicht beginnen wir nochmal ganz mit der Situation. Ist denn die Verschuldung schon so problematisch in der westlichen Welt? Ich meine, wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg ähnlich hohe Staatsschuldenquoten, dass wir über dramatische Maßnahmen nachdenken können, oder können die Staaten nicht eigentlich mit normalen Maßnahmen ihre Schulden unter Kontrolle bekommen?
Wie Sie gerade sagten, nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir ähnliche Staatsschuldenstände. Und das Problem ist, wir sind zurzeit in Friedenszeiten. Und die eigentlichen Probleme geopolitischer und geoökonomischer Art, die aus dem neuen Ost-West-Konflikt folgen, den wir spätestens seit dem Ukraine-Krieg haben, den hatten wir im Grunde eigentlich schon vorher, was hat man ignoriert, aber den wir spätestens seit dem Ukraine-Krieg haben, die liegen noch vor dem Westen. Aber wir haben bereits die Staatsschulden, die wir sonst nur in Kriegszeiten hatten. So, das ist eigentlich im Grunde unser Problem oder das, was das unterscheidet von früheren Situationen, wo wir derartige Staatsschulden hatten. Denn wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg dann eine Phase, wo wir die abgebaut haben. Wir hatten Friedenszeiten, man hat in den USA sicherlich auch durch finanzielle Repressionen in den 50er Jahren Staatsschulden abgebaut, hatte dann in den 60er Jahren die wieder aufgebaut durch den Vietnamkrieg. Mit der Folge, dass wir dann hohe Inflation in den 70er Jahren haben. Also das jetzt nur mal so umreißen. Aber die Situation ist eben heute die, dass wir eigentlich vor den großen Konflikten stehen. Und selbst wenn Putin nicht die Verteidigungsfähigkeit der NATO testen sollte, weil die EU nachgerüstet hat oder die Amerikaner ihr Beistandsversprechen für Europa nicht vollständig aufkündigen, selbst dann müssen wir ja jetzt höhere Staatsausgaben erstmal stemmen. Das hat man jetzt erstmal alles gesagt, aber das muss man ja auch mal umsetzen. Wir sind jetzt Gott sei Dank so weit, dass man dieses Problem überhaupt mal erkannt hat. Also selbst dann kommen da jetzt noch Schulden drauf. Oder wenn wir mal überlegen, wie sieht's denn aus mit Taiwan? Was wäre, wenn China im Dezember 2026 Taiwan insofern bedrängt, dass wir es mit einer Totalblockade zu tun haben? Also mit einer Besetzung glaube ich ja nicht. Ich glaube, das wahrscheinliche Szenario ist eine Totalblockade. Das üben die zurzeit auch immer durch alle möglichen Manöver. Da sagt die taiwanische Regierung selber, eine Totalblockade, also Luft, Wasser und so weiter, halten sie 10 Tage durch. Was machen wir dann? Also dann zu meinen, geht uns nichts an, ist Taiwan. Ich glaube nicht, dass das das wahrscheinliche Szenario ist. Und selbst wenn das China 2-3 Jahre später macht, haben wir ein Problem. Das gleiche Problem ist, was ist, wenn Russland probiert, im Baltikum anzugreifen? Hybride Kriegführung haben wir ohnehin schon. Und selbst wenn das in 2-3 Jahren passieren sollte, was machen wir? Wir müssten dann ganz, ganz andere Ausgaben stemmen, als wir bisher gesehen haben, sind aber schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, und der wird einfach nicht gesehen. Der wird, ich meine, Sachen sind weder in den USA gesehen noch in Europa gesehen.
Da gehen wir auch gleich noch drauf ein, vor allem, welche Maßnahmen es geben könnte, um das dann zu finanzieren. Aber eigentlich müssten wir doch in dem Bild noch ergänzen, dass wir auch ohne solche Ereignisse, also ohne Krieg in Baltikum, ohne Angriff auf Taiwan oder Blockade, ja schon Probleme haben. Einfach deshalb, weil aufgrund der Alterung der Gesellschaft jetzt ja die ganzen Versprechen, die abgegeben wurden und die nicht vorgesorgt wurde, wären ja jetzt zahlungswirksam. Also in Deutschland wissen wir das, die tatsächliche Verschuldung liegt beim Vielfachen des offiziell ausgewiesenen Verschuldung, wenn man es richtig rechnet. Das sagt sogar die EU-Kommission in regelmäßigen Studien. Das gilt ja nicht nur für Deutschland, gilt für Frankreich, für andere Länder gleichermaßen. Sogar für die USA gilt es, dass dort Versprechen im Prinzip abgegeben wurden. Das heißt, wir brauchen doch eigentlich gar nicht einen Krieg, um eigentlich schon feststellen zu müssen, dass die Staatsfinanzen außer Kontrolle sind.
Das sehe ich ganz genauso, dass Sie aber eingeleitet hatten. Wir hatten schon mal solche Staatsschulden nach dem Zweiten Weltkrieg, bin ich natürlich erst einmal darauf eingestiegen. Aber Sie haben vollkommen recht. Also wir brauchten auch viel höhere Wachstumsraten und wir brauchten eine viel höhere Produktivität, um daraus das demografische Problem finanzieren zu können. Es wird ausgeblendet. Wenn man sich sowohl das Haushaltsgebaren in den USA anguckt, als auch in Deutschland, dann hat man ja den Eindruck, dass sich alle einbilden, sie könnten dadurch, dass sie jetzt nochmal neue Schulden machen, derartige Wachstumsraten erzeugen, sodass sich das Ganze von selbst finanziert. Es wird aber nicht passieren. Das wahrscheinliche Szenario ist, dass die noch höheren Schulden zu Wachstumshemmnissen führen, oder das Problem also noch größer wird. Also ich sehe das ganz genauso wie Sie. Wir haben auch ohne, dass es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, schon dieses Problem. und müssten dort heran. Aber es wird halt immer drängender. Ne? Wir haben dieses Problem schon sehr lange mit den hohen Staatsschulden. Es wird immer komplett also ignoriert. Aber die Situation ist ja eher die, dass die Probleme in den letzten Jahren noch größer geworden sind. Also es wird ja eigentlich immer drängender, da dran zu gehen. Trotzdem hat man den Eindruck, es wird in der Politik weitgehend ignoriert oder man bildet sich ein, man kann quasi MAGA und MEGA, also Make America Great Again und Make Europe Great Again durch Staatsschulden lösen. Und das wird meines Erachtens nicht funktionieren.
Wir haben hohe Schulden, offiziell. Wir haben unglaubliche ungedeckte Verbindlichkeiten und wir haben natürlich noch den Bedarf an höheren Ausgaben für den Fall, dass eben Verteidigungsnotwendigkeit offensichtlicher wird. Das könnte man natürlich sagen, aus politischer Sicht ist doch super. Also aus politischer Sicht, früher hätte man wahrscheinlich gesagt, Krieg ist gut, weil ein Krieg gibt mir eine Ausrede, weil ich kann sagen, ich habe ein finanzielles Problem wegen des Krieges und nicht, weil ich vorher Misswirtschaft betrieben habe.
Das ist eine schöne Ausrede, die aber mit wahnsinnigen Kosten verbunden ist und was die normale Bevölkerung tragen wird. Also jetzt auch unabhängig vom Krieg werden diese ganzen Schulden die normale Bevölkerung tragen. Aber was ist denn, wenn man diesen Krieg verliert? Ich meine, wir reden hier nicht von Kabinettskriegen des 17., 18. Jahrhunderts. Also wenn da was passiert, dann sind das Probleme, die in Richtung Erster, Zweiter Weltkrieg gehen. Wenn wir Glück haben, sind es begrenzte Konflikte. Nur es ist ja nicht so, dass man sagt, jetzt haben wir hier mal so eine Ausrede, also komplett nach dem Krieg das ganze Geld- und Währungssystem neu aufzustellen. Und wenn wir überlegen, so einfach war das ja nach dem Ersten Weltkrieg auch nicht.
Also mal so, es war nicht einfach, aber es war die komplette Ersparnisvernichtung für die Deutschen durch die Hyperinflation.
Exakt. Also na, der Bürger zahlt das dann so. Und da ist dann eben die Frage, ist das verantwortliches politisches Handeln? Nein, das ist natürlich Verbonkspiel. Ja, und zwar natürlich zweierlei, also nicht nur im Bereich der Finanzwirtschaft, sondern natürlich auch bezüglich eines Krieges, denn wir wollen ja durch höhere Verteidigungsausgaben einen Krieg verhindern. Aber das muss natürlich auch glaubwürdig sein und es muss glaubwürdig auch im Zeitablauf sein, dass wir bereit sind, mehr Geld für Verteidigung auszugeben. Und deshalb gibt es eben einen Zusammenhang zwischen Geopolitik, Staatsschulden und Finanzmärkten. Und da gibt es ein ganz klassisches Beispiel in der Wirtschaftsgeschichte, das deutlich macht, wieso ohne ausreichende militärische Fähigkeiten geopolitische Macht und auch ökonomische Macht nicht zu halten ist. Das war im 17. Jahrhundert. Also die Vereinigten Niederlande hatten 1650 eine sehr große Handelsflotte, die größer war als die von Großbritannien, Frankreich und anderen Ländern zusammen. Die Niederlande hatten Handelsniederlassungen in Ostasien, Südamerika, haben den Ostseehandel dominiert, gerieten dann aber durch die militärischen Konflikte mit Frankreich und auch Ludwig XIV. Das Problem, dass sie ihre Verteidigungsausgaben überwiegend auf die Landverteidigung schützen mussten, weil Frankreich ja vom Süden angegriffen hat, also Ludwig XIV. Und so weiter. Das heißt, man hatte nicht ausreichend finanzielle Mittel, die man in die Marine reinstecken könnte, um Handelswege zu schützen. Und das ist der Grund, warum die Niederlande dann seit 1670 einen schleichenden Verfall hatten. Ja, also die waren trotzdem noch finanziell, waren die gut. Amsterdam war das Top-Finanzzentrum, fortschrittlich bis zum geht nicht mehr. Aber sie konnten ihre Handelswege nicht schützen und damit fing der schleichende Verfall der Niederlande an. So, aber wer hat jetzt eigentlich die Niederlande beerbt anschließend? Es war nicht Frankreich, es war Großbritannien. Warum hat Großbritannien geerbt? Die hatten solide Staatsfinanzen, weil sie hatten ein solides Steuersystem. Frankreich war ziemlich chaotisch und mit diesen ganzen Steuerpächtern und diese ganzen Experimente kennen wir ja mit John Law, ne? Was man dann da in Frankreich probiert hat, diese ganzen Dinge. Nur diese Sachen, die wir da kennen, werden immer abgekoppelt von dieser Frage Geopolitik und Verteidigungsfähigkeit diskutiert. Aber das hört zusammen. Also Großbritannien konnte die Niederlande beerben, weil sie solide Staatsfinanzen haben und deshalb auch ausländische Investoren, aber dann interessanterweise über die Niederlande und den Finanzplatz Amsterdam, Großbritannien finanziert haben. Und es war dann so weit, dass dann in den amerikanischen Befreiungskriegen, wo die Niederlande gegen Großbritannien stand, aber Großbritannien schon so gut dastand und auch die eigenen Finanzmarkt so entwickelt hatte, dass fast sämtliche Staatsanleihen für den Krieg gegen die USA von Inländern gezeichnet worden sind. Ja, also jetzt nur mal dieses Beispiel, es geht sehr, sehr grob gezeichnet, man müsste da auch noch in verschiedene Einzelheiten gehen, also zeigt, wir können diese Fragen Krieg und Frieden nicht abgekoppelt von Staatsfinanzen diskutieren. Und unser Ziel sollte es ja nicht sein, jetzt einen Krieg zu einer Bereinigung einer Situation zu nehmen, sondern wir wollen ja Krieg verhindern. Das erwarte ich zumindest sowohl von europäischen Regierungen und ich erwarte das auch von einem Schwammchen jenseits aller Rhetorik, dass es eigentlich alles darauf zielen sollte, sowohl Russland als auch China so von expansionistischen militärischen Maßnahmen abzuschrecken, dass wir uns durch ein neues Gleichgewicht dann wirklich wieder dem Handel, dem friedlichen Handel zuwenden können.
Ich wollte ja auch nicht für Krieg plädieren. Ich habe nur gesagt, dass es natürlich in der Vergangenheit öfters mal als Vorwand genutzt wurde. Okay, also, bin bei Ihnen, wir brauchen solide Staatsfinanzen. Klammer auf, wir brauchen dazu eigentlich auch solides Wirtschaftswachstum. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Eine Wirtschaft wie in Deutschland, die seit 6 Jahren stagniert, hilft da nicht gerade, um im Prinzip die Verteidigungsfähigkeit herzustellen. Jetzt haben wir diese guten Staatsfinanzen ja nicht mehr. In Deutschland würde man sagen, ja, wir haben sie noch, aber jetzt haben wir die Sondertöpfe. Wir nutzen also gerade den Verschuldungsspielraum. Aber bei vielen anderen Staaten haben wir die nicht mehr. In den USA nicht. Und wenn wir nach Europa gucken, in die Länder, mit denen wir unsere Währung teilen, Frankreich, Italien, sind fern davon entfernt, solide Staatsfinanzen zu haben. Ich glaube, gerade Frankreich ist das große Problem. Das heißt doch eigentlich, die Staaten müssten jetzt die Abgaben erhöhen, entweder um Haushaltslöcher zu schließen und oder um die Verteidigungsausgaben zu finanzieren. Also einfache Lösung, Steuererhöhung.
Oder andere Priorisierung, woanders Ausgaben streichen.
Klar, aber jetzt wissen wir ja, Deutschland können wir also schön beobachten, Ausgaben streichen ist nicht so wahnsinnig populär. Steuererhöhung witzigerweise, in Deutschland immer wieder populär, sogar in Frankreich gibt es jetzt ja sogar die ersten Initiativen gegen Steuererhöhung. Ich meine, ist das denn überhaupt möglich, das Staatsfinanzthema so unter Kontrolle zu bekommen? Oder haben wir nicht das grundlegende Thema? Ich möchte mal Italien nehmen als Beispiel. Italien hat ja jahrelang den Primärüberschuss gehabt, also einen Überschuss im Staatshaushalt vor Zinsausgaben. Die waren eigentlich sparsamer, als der Herr Schäuble gewesen ist. Und trotzdem ist die Staatsschuldenquote nicht gesunken, sondern weiter gestiegen. Einfach deshalb, weil das Wirtschaftswachstum nicht da war. Aufgrund von Demografie, aufgrund von Produktivitätsfortschritten. Jetzt gucken wir nach Deutschland. Bei uns setzt der demografische Wandel ein. Die Produktivitätsfortschritte sind seit Jahren enttäuschend. Also könnte man noch sagen, unter Umständen geht das gar nicht, dass man sich rausspart durch Ausgabenkürzungen und oder Steuererhöhungen.
Schauen wir mal rein. Ich habe die Zahlen mir offen. Italien hatte eine Staatsschuldenquote 2021 von 145,8% im Vergleich zum BIP. Und 2024, wird wahrscheinlich noch korrigiert, weiß man nie bei diesen Zahlen, von 135,3%.
Inflation hilft.
Ja klar, genau. Ja, kommen wir gleich drauf. Also jetzt nur sagen, es geht überhaupt nicht. Also dann ist eben der Fall, dass es bei Deutschland eben sowohl nach der Finanzkrise, wie man es ja sieht, sehr, sehr wohl ging. Deutschland hat gespart, die anderen haben es nicht. Ja, denn der Stabilität- und Wachstumspakt wurde von uns eingehalten. Also wir haben das gemacht. Die anderen haben es in der EU nicht gemacht. Also insbesondere dann Frankreich und Italien. Ich habe Italien erstmal interessant. Erstmal ging es darunter. So, schauen wir uns mal Frankreich an. Ist von 21 bis 24 fast gleich. Also 112,8 und bei 113 für 24. Aber hier ist eigentlich die interessante Zahl, der Amtsantritt von Macron. Habe ich jetzt hier nicht in der Tabelle, aber ich habe sie noch im Kopf. Denn 2017 betrug die Staatsverschuldung in Frankreich 98% des BIP. Jetzt hat Macron bestimmte Reformen in der Tat durchgesetzt, auch gegen Widerstände. Aber er hat das Staatsschuldenproblem überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und was hat er probiert? Dieses Problem auf der europäischen Ebene abzuladen. Na, durch Anleihekäufe, lockere Geldpolitik, neue Schuldentöpfe. Und das machen die natürlich jetzt weiter. Und das will natürlich auch Italien. Ja. Italien meckert deshalb zurzeit nicht, weil die natürlich aus dem Schuldentopf EU Next Generation am meisten gekriegt haben. Also wofür das alles so ausgegeben worden ist. Ne? Da soll sich mal... Und ich meine, die Haushaltskontrolleure hinterher und kümmern.
Na gut, selbst der EU-Rechnungshof ist skeptisch über die Mittelverwendung. Und ich, mein Lieblingsbeispiel sind immer die Dörfer, die in Italien Geld bekommen haben, damit das Dorf schöner wird.
Ja, na, wir sehen es ja jetzt schon, ne, mit den 5% NATO-Zielen. Ne, jetzt will man da eine Brücke nach Sizilien bauen und will das in die verteidigungsnahen Infrastrukturausgaben an. Nee, es ist also vollkommen klar, aber erstmal zu einem Punkt. Ist eine Entschuldung möglich? Ja, eine Entschuldung wäre möglich, wenn der politische Wille da ist. So, die Frage ist der politische Wille da? Da haben wir in Deutschland eben das Problem, man hat Verteidigungsausgaben, Infrastrukturaufgaben vernachlässigt. Wolfgang Schäuble hat die Schuldenbremse eingehalten, was ich richtig fand. Aber man hat natürlich trotzdem die Sozialausgaben erhöht. Also Merkel hat ja Schritt für Schritt alles das, wo die Grundlage von Rot-Grün gelegt wurde, ne, durch die Reformagenda 2010, hat die ja zurückgenommen, die hat ja eigentlich davon gelebt. Ja, sie hat gar wenig davon gelebt. Dadurch hat man die anderen Ausgaben verneint. Aber das zeigt ja auch wieder falsche Priorisierung. Man hat den Leuten also eingeredet, wir leben in einer sicheren Welt und das Ganze kann man umsonst haben. Nee, umsonst ist der Tod. Ne? Also selbst wenn ich eine Friedensdividende verfrühstücke und mich von anderen abhängig mache, sei es russischem Gas, ne, billiges russisches Gas, oder sei es von den Amerikanern, dass die uns dann also ewig schützen, irgendwann wird einem die Rechnung präsentiert. Und das sehen wir jetzt. Das heißt, wir kommen nicht darum herum, wir müssen Priorisierung. Und die Frage ist, ist man dazu bereit, der Bevölkerung rein Wein einzuschenken oder nicht? Also wenn man das natürlich so macht wie im letzten Bundestagswahlkampf, dass da Olaf Scholz, und das war ja letztlich auch der Grund, warum die Ampelregierung erscheint, sagt, wir dürfen die Verteidigungsausgaben nicht auf Kosten der Sozialausgaben erhöhen. Und das quasi jetzt eigentlich die neue Regierung also übernommen hat, also unter Merz. Ne? Merz ist da ja wahnsinnig zahm geworden. Dann wird das nicht funktionieren. Also dann redet man den Leuten etwas ein, was nicht funktioniert. Und da darf man sich natürlich auch nicht wundern, wenn das nicht funktioniert, zumal das ja auch wachstumsschädigend ist, wie wir eben schon gesagt haben, dass allgemein immer weiter auch politisch eine Situation entsteht, wo man sich fragt, ja, was soll ich denn jetzt noch ein IW, wenn ich eine Wirtschaftswende haben will? Das haben wir ja eigentlich in allen europäischen Staaten. Wir haben es ja im Grunde auch in den USA. Also wenn Sie sich angucken, die Heritage Foundation, also Reagan würde sich mal sagen, im Grabe umdrehen. Ja, also bei dem, was die da schon vorbereiten. Projekt 2025 und auch dieses ganze Regierungsprogramm, was Fachministerien gegliedert war, ausgearbeitet haben. Also Reagan würde sich im Grabe umdrehen. Also eigentlich die politische Position, die wir sowohl in den USA brauchten, als auch in Europa, die deutlich macht, Staatshaushaltskonsolidierung, Verteidigungsausgaben erhöhen, aber solide Gegenfinanziert, indem ich eben Sozialausgaben kürze. Und das Sozialausgaben kürzen heißt ja nicht, dass hier der Sozialstaat abgeschafft wird. Ja, ich meine, wir reden hier von einem wahnsinnig hohen Niveau. Wir walten ja noch Leistungen zurzeit, auch Mütterrente, ne, von der CSU, dieser ganze Kram. Also früher haben die hinterher auch nicht auf der Straße gelegen. Also wünschenswert einzelne Sachen sein müssen, aber es muss ja politisch kanalisiert werden. Haben wir aber nicht. Wir haben weder in den USA diese Kräfte, die das machen, noch in Europa. Und wenn man jetzt meint, dass diese Restbestände von, sagen wir mal, Wirtschaftsliberalismus, die wir in Deutschland noch so in der AfD haben, dass wir es hinterher lösen, das glaube ich nicht. Die ganzen Arbeiter in Deutschland, kleine Angestellten, wählen mittlerweile der AfD und da wird sich eine AfD-Führung überlegen, also inwiefern sie dann wirklich an solche Sachen herangeht. Also ich würde sagen, möglich ja, aber es muss dafür geworben werden, diese ökonomischen Zusammenhänge sind nicht aushebelbar. Ich kann dauerhaft Verteidigung nur aufrechterhalten, wenn ich solide Staatsfinanzen habe. Und ich kann auch dauerhaft nur Wirtschaftswachstum schaffen. Ich kann nur Investitions- und Produktivitätsschwäche überwinden, wenn ich den Staat reduziere. Und das heißt, die Staatsausgaben reduziere. So. Und da fehlt es zurzeit daran, dass man da den Leuten rein Wein schenkt. Christian Lindner hatte das probiert, sicherlich. Ne? Darum hat gestern die Ampel gescheitert. Aber da war die ganze Glaubwürdigkeit eigentlich schon so weg. Das hat ihm eigentlich keiner mehr geglaubt. Das ist der Grund, warum die FDP aus dem Bundestag geflogen ist. Aber auch diese Lücke wird ja jetzt zurzeit dann nicht gefüllt. Damit zurück zu Ihrer Frage. Ich glaube, es ist möglich und es ist notwendig. Es fehlt zurzeit der politische Wille. Und das bedeutet natürlich weiter, dass eigentlich damit gleich jetzt mal so ein bisschen über zu den Lösungsmöglichkeiten, so in dem Paper, dass das, was als Spinnerei abgetan wird, könnten wir nicht Entschuldungsszenarien bringen, gekoppelt mit einer Geldreform, vom Problemdruck her eigentlich immer notwendiger werden, während man natürlich das probiert, von der Politik also wegzuschieben. Das wahrscheinliche Szenario ist klar, finanzielle Repression, wir senken die Zinslast. Alles, was wir gesehen haben, natürlich mit der Folge, dass die Wachstumsraten weiter im Keller bleiben werden. Also aber hier glaubt, durch finanzielle Repression könne man neues Wachstum schaffen. Überhaupt nicht der Fall. Es gab, die Bundesbank hat letztes Jahr ein schönes Paper veröffentlicht. Da haben die sogar festgestellt, war so im Herbst 2024, dass durch finanzielle Repression die Wachstumsraten sogar so senken können, dass anschließend die Schuldenquote sogar steigt.
Das ist das, was ich auch gemeint habe mit Italien. Wir müssen gleich finanzielle Repression noch in Ruhe erklären. Ich möchte auch gerne auf die radikalen Lösungen kommen. Das ist ja der Grund, warum ich mit Ihnen spreche. Aber ich möchte Sie doch noch ein bisschen challengen bei dem einen Aspekt. Deutschland hat bewiesen, man kann die Schuldenquote senken. Und ich würde einfach sagen, das stimmt. Aber was war die Grundlage? Die Grundlage war zum einen, waren natürlich die Reformen von Schröder in den Hartz-IV-Reformen. Die haben erstmal das Land fitter gemacht. Der zweite Effekt war eine Leistung nicht von Herrn Schäuble, sondern von Herrn Draghi. Herr Draghi hat die Zinskosten der Bundesregierung massiv gesenkt und er hat den Euro massiv geschwächt. Das war ja, die Euro-Rettungspolitik war ja eine massive Abschwächung des Euros. Und hat natürlich einen Export abhängiges Land wie Deutschland überproportional profitiert. Wir hatten also im Prinzip eine Sonderkonjunktur durch den schwachen Euro. Wir hatten Sonderkonjunktur, weil Geld billig war, siehe Baukonjunktur, und der Staat wurde entlastet. Und da kann man sagen, jetzt, ich habe Herrn Schäuble mal kritischer gesehen, aber ich muss Ihnen zugestehen, wenn ich jetzt sehe, wie Politiker agieren, war es in der Tat eine tolle Leistung, in der Zeit keine weiteren Schulden zu machen. Klammer auf, vielleicht hätte er mehr Schulden machen sollen, zu 0% hätte er auch 100-jährige Anleihen ausgeben sollen wie Österreich, aber das ist ein anderes Thema. Aber im Prinzip war das schon eine Sache, wo man sagt, okay, das war ein Land, Sonderfaktoren. Wenn wir jetzt mal die EU anschauen, die EU hat das Ganze einen Handelsüberschuss oder der Euroraum hat einen Handelsüberschuss, getrieben von Deutschland, aber von anderen. Wenn jetzt der Euroraum sagen würde, wir machen dasselbe, wir sparen uns jetzt raus, dann ist es eigentlich ja auch so, es geht eigentlich nur, wenn du einen Exportüberschuss hast. Jetzt wissen wir, Donald Trump findet den Exportüberschuss von der EU nicht so richtig sexy. Ich glaube, generell kann man sagen, wir sind nicht mehr in einer Welt, in der du über Exportüberschüsse deine Schuldenprobleme lösen kannst. Das heißt, ich bin einfach skeptischer, was dieses, ich kann raus sanieren, sparen und so weiter, als Sie. Ich sage, okay, ein Land wie Deutschland kann es machen, aber es kann nicht der ganze Euro machen, die ganze EU machen. Es können nicht alle gleichzeitig machen. Die USA müssten es ja auch machen. Und deshalb, das können Sie dem widersprechen, aber deshalb glaube ich in der Tat, wir brauchen radikale Maßnahmen. Und wie gesagt, wir sprechen sogar gleich, aber ich führe jetzt zur finanziellen Repression. Finanzielle Repression heißt ja...
Bevor wir jetzt auf finanzielle Repression, und da, ich habe ja auch quasi einen radikalen Vorschlag gemacht. Aber kurz nochmal zurück zu dieser Problemanalyse. Wenn wir nur Deutschland betrachten, dann kann man sicherlich sagen, Draghi hat geholfen durch niedrige Zinsen und so weiter. Richtig. Aber jetzt überlegen Sie doch mal, was Draghi in jeder Pressekonferenz, als er uns sagte, wir sind noch nicht bei 2% und so weiter, ja, also Inflation oder Ziel ist noch nicht erreicht. Er hat immer gleichzeitig gesagt, die Staaten aufgefordert, sie müssten Strukturreformen angehen, um mehr Wachstum zu fördern. So, jetzt muss man sich das mal überlegen. Also er hat die Zinsen, hält sie künstlich niedrig. Und was hat er damit gemacht? Er hat damit die marktwirtschaftliche Schuldenbremse, die es eigentlich gibt, nämlich ein Zins, der sich auf dem Markt bildet, hat er nach unten gedrückt, hat sie eigentlich abgeschafft und hat damit eine Anreizstruktur geschaffen, dass eigentlich alle nicht sparen müssen. Wir Deutschen haben es dann trotzdem gemacht und das hat uns sicherlich geholfen. Aber erstmal, das ist ja der Punkt mit der Gesamt-EU, das Problem ist, er hat eigentlich Anreize geschaffen, dass die anderen ihre Schulden nicht senken müssen. Ja, so what? Ja, wenn ich es so billig kriegen kann. Wir Deutschen haben uns dann einen Stabilitäts- und Wachstumspakt gehalten mit einigen anderen kleinen Ländern und Lordländern auch. Aber erstmal haben wir diesen prinzipiellen Widerspruch, dass diese Niedrigzinspolitik der EU keinen Anreiz gegeben hat, Schulden abzubauen. Das wurde zwar dann gefordert in jeder Pressekonferenz von Draghi, aber wenn die faktische Lage nicht so ist, dann kriege ich das nicht hin. Also damit ist also die Frage, wie könnten denn alle wieder dann gezwungen werden zu sparen? Es liegt vollkommen auf der Hand. Lassen wir doch den Zins einfach mal wirken.
Das sehen wir ja sehr aktuell. Also die Haushaltsdefizite steigen wegen der Zinsen.
Also eindeutig. Das heißt, es zeigt, der Zins ist die beste Schuldenbremse und ist eben eine marktwirtschaftliche Schuldenbremse. Das wollte man nicht. Klar, das hat geholfen in Deutschland, aber ausschlaggebend war der politische Wille in Deutschland, die Schulden abzubauen. Die muss man wirklich mal wieder Schäuble nennen. Durchaus eben auch immer eine SPD, die ja die Schuldenbremse 2009 mit beschlossen hat. Dann ist natürlich alle die Angst niedergefahren durch die Finanzkrise. Und wenn die eigentliche Stimmung war ja so. Oder auch als Finanzminister hat ja Olaf Scholz eigentlich auch keine Anstalten gemacht, die Schuldenbremse auszuhebeln. Der politische Wille war da. Ich würde sagen, das war in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, gerade jetzt Italien und Frankreich, wenn man die Größen nimmt, entscheidend, dass da der Wille ist, es nicht zu tun. Also ob man es wirklich dann so konsequent gemacht hat, denn man hat ja keine Strukturreformen durchgeführt. Ja, man hat ja Infrastruktur und Verteidigung vernachlässigt, um weiter Sozialausgaben zu machen. Da ist der Fehler. Da ist der Fehler. Also Angela Merkel hat eigentlich alle, würde ich sagen, so gesund gebetet. Also so gesagt, wir haben ja alle überhaupt kein Problem. Also sie hätte das ja fordern können. Aber sie wollte das dann eben nicht. Brauchen wir nicht auf die politischen Kalküle eingehen, die dahinter standen, na, dass sie dann bewusst so eine asymmetrische Mobilisierung betrieben hat. Na, sie hat ganz gut damit gelebt, dass die AfD da entstanden ist. Also ganz, brauchen wir gar nicht drauf eingehen, aber ökonomisch ist hier der Fehler, dass da schon die Priorisierung notwendig gewesen wäre, aber man hat es nicht gemacht. Und das Problem, was dann bei der Ampel war, man hat sich als allererstes mal ein Finanzpolster geschaffen, um wieder von dem eigentlichen politischen Problem Priorisierung setzen. Meine, warum wählen wir denn die Leute? Ja, mal, wir wählen die ja, damit die diese Aufgaben erfüllen, damit die Fachleute das machen, damit die das ans Volk kommunizieren. Das geht, ne? Das andere geht eben entsprechend nicht. Sind dem wieder ausgewichen. Und der Kernpunkt ist eben dieser Sündenfall zu Beginn der Ampel, ne? Umwicklung, also ne? Dieses Schuldentopfs, da Corona-Topfs in das andere. Man wollte Priorisierungen also ausweichen. So, damit würde ich einfach zusammengefasst sagen, das ist des Pudels Kern. Und zwar in allen Ländern. Unabhängig davon, dass dann Deutschland sich entschuldet hat mit anderen fatalen Folgen, auch bei anderen. Und das haben wir aber auch in den USA. Diese Big Beautiful Bill von Trump hat zwar Einsparungen drin, aber es reicht natürlich überhaupt nicht aus, ne, zur Gegenfinanzierung. Und hier ist ja im ganzen Wahlkampf eine interessante Sache eigentlich eingetreten. Die ganzen Bürger in den USA sind davon ausgegangen, die USA sind in einer schlechten ökonomischen Lage. Obwohl jeder, der sich die Makrodaten angeguckt hat, oh, im Vergleich zu Europa stehen die USA ja eigentlich gar nicht so schlecht da. Und der Biden hatte ja das Problem, er konnte im Wahlkampf überhaupt keine Konjunkturprogramme auflegen, weil dann Inflation noch weiter gestiegen wäre. Also wenn ich in der Hochkonjunktur noch mal eins drauf, das ging nicht. Sonst hat die normale Bevölkerung natürlich gesehen, unter Biden haben wir jetzt weniger Geld in der Tasche als unter Trump. Dass die Hauptursache dafür, dass man weniger Geld in der Tasche hat, also jetzt die Inflation, durch die nicht gegenfinanzierte Steuerreform von 2017 lag, plus Helikopter-Money. Trump war der Erste, der Helikopter-Money ausgegeben hat. Klar, Biden hat was draufgesattelt, mit Inflation Reduction Act, überhaupt keine Frage. Aber strukturell war es die nicht gegenfinanzierte Steuerreform von Trump 17, was die Wähler natürlich überhaupt nicht mehr gesehen haben. Und die Demokraten haben natürlich den Fehler gemacht, weil sie natürlich auch in einer anderen ökonomischen Logik sind. Anstatt das zu demaskieren, hätten sie natürlich zugeben müssen, wir sparen jetzt auch. Bill Clinton hätte das hingekriegt, ja, aber nicht die Leute, die da zur Zeit das Sagen haben. War der ganze Wahlkampf eigentlich darauf gerichtet, dass die Amerikaner sagen, uns geht ökonomisch schlecht, also unter schlechter als unter Trump. Also wählen wir jetzt wieder Trump, auch wenn wir den als problematisch ansehen. Aber auch hier erkennen wir, es wird wieder der eigentlichen wirtschaftspolitischen Aufgabe, die Wirtschaftspolitiker haben, ausgewichen, zu sagen, wir müssen Priorisierung, wenn wir das erreichen wollen oder das andere. Na, man hat vernebelt. Und das ist ein allgemeines Problem in allen westlichen Staaten.
Ja, und deshalb suchen wir jetzt quasi ja den Weg für die Politik, den die gehen kann und wo sie im Prinzip das Problem löst, so dass sie keine Wählerstimmen verliert. Und dann kommen wir zur finanziellen Repression. Die finanzielle Repression, einfach gesagt, ist ja, ich habe irgendjemanden, der die Zinsen senkt, also Notenbank wahrscheinlich wieder, unter die sogenannte nominale Wachstumsrate der Wirtschaft. Und dann habe ich, wenn ich nicht so wahnsinnig viele neue Schulden mache, dann schaffe ich es, dass die Schulden langsamer wachsen als die Wirtschaftsleistung. Und so habe ich im Prinzip über Zeit ein Hineinwachsen in die Schulden. So, das ist das, was nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. So, und dann sage ich mir, also wenn ich Politiker wäre, würde ich es gerne machen. Erstens, die Deutschen leider können es ja nicht machen, sie können es nur machen im Euroraum. Da würde ich sagen, die Franzosen, die Italiener sind sofort mit dabei, juhu. Kann es also passieren, Klammer auf, das würde übrigens dafür sprechen, die Deutschen auch Schulden machen, weil wenn wir jetzt keine Schulden machen, profitieren wir auch nicht von der Entschuldung, Klammer zu. Aber das geht auch gar nicht so einfach, weil damals nach dem Zweiten Weltkrieg, da war es doch so, ich konnte nicht einfach mit dem Mausklick mein Geld aus Deutschland in die woanders hin überweisen. Heute kann ich das machen. Heute kann ich vielleicht nicht gerade ein Konto Singapur haben, was ein bisschen schwierig ist wegen der EU-Regulierung schon, aber ich kann aus dem Euroraum rausgehen, ich kann aus dem Dollar rausgehen, kann mein Geld anders anlegen. Also wenn Sie von finanzieller Repression sprechen, dann müssten Sie eigentlich konsequenterweise sagen, Kapitalverkehrskontrollen.
Das hört ja dazu. Also zur finanziellen Repression hat ja nicht nur die Zinslast wird gesenkt, sondern dazu gehören im Zweifelsfall Kapitalverkehrskontrollen, aber dazu gehören natürlich auch Maßnahmen, dass einheimische Staatsanleihen mehr nachgefragt werden. Ja, also sowohl bei Banken, ja, dass man da die Regulierung dahingehend ändert. Das zählen wir einfach gar nicht mal in die notwendige Eigenkapitalquote rein. Ja, das Spiel kennen wir ja aus Europa. Trump ist ja auch an den Sachen dran. Und gucken Sie sich doch diesen Genius Act an mit den Stablecoins. Ja, ich meine, da müssen jetzt Treasuries drin sein. Wozu dient das? Dass entsprechend Treasuries mehr nachgefragt werden. Und da ist natürlich schon Musik drin. Also eigentlich weniger nochmal für Nutzer in westlichen Staaten. Aber wenn ich in Afrika Mittelständler bin, der überlegt, wie wickele ich meinen Zahlungsverkehr ab oder wie spare ich? Und ich kann das über einen Stablecoin, der US-Dollar basiert ist, über mein Smartphone machen. Muss ja nicht mal eine Bank fragen. Also da ist Musik drin. Ja, so. Und jetzt kommt, aber Sie haben natürlich einen Punkt angesprochen, der richtig ist. Eigentlich, wenn das jetzt so Staaten wie Europa oder die USA machen, könnte ich ja abwandern. Und ich kann es heute technisch. So, das setzt aber eins voraus, nämlich, dass ich andere Produkte habe, die so attraktiv sind, dass sie auch nachgefragt werden. Und da spielen wir jetzt mal so ein paar Produkte durch. Nehmen wir mal diese ganze Diskussion um die BRICS, die im Sommer vor 2 Jahren, im Sommerloch, durch so 2 Autoren wie Markus Krall und Thorsten Polleit so in die deutsche Öffentlichkeit geblasen worden. Die BRICS könnten ja eine goldgedeckte Währung auflegen. Stimmt, das wäre so ein Ding, wo wir beiden sagen würden, oh, goldgedeckt? Ja, also das ist doch eine sichere Sache. So. Sobald, das haben wir aber dann gesehen, weder in Johannesburg bei dem BRICS-Gipfel vor 2 Jahren, noch vor 1 Jahr in Kasan, noch jetzt vor 4 Wochen in Brasilien, ist man dann nur einen Schritt weitergekommen. Ich meine, warum? Warum ist man nie weitergekommen? Also goldgedeckte Währung würde ja bedeuten, wenn das Ganze funktioniert, uns als BRICS-Währung oder im Verbund, China müsste sich geldpolitisch beschränken und könnte nicht mehr durch Geldschöpfung aus dem Nichts diese Subventionierung der heimischen Wirtschaft betreiben, die sie unbedingt betreiben muss, weil sonst das ganze chinesische Modell zusammenbricht. Und wahrscheinlich haben die auch Angst, dass das dann das System destabilisieren könnte. Warum sollen die sich also an Gold? Werden sie nicht machen. Ja, werden andere auch nicht machen. So, jetzt könnte man sagen, lassen wir mal diesen Goldsachen weg von Leuten, die auch damit Geld verdienen wollten und deshalb diese Themen in der Öffentlichkeit haben wollen. Ist auch alles nicht schlimm. Lassen wir Gold mal da raus. Ja, wie ist das denn? Könnten nicht die BRICS trotzdem was Besseres dagegen setzen? So, da wäre die nächste Frage. Die BRICS probieren seit über 10 Jahren so etwas Ähnliches hinzubauen wie früher den IWF nach dem, was machen wir im Zweiten Weltkrieg gerade da. Das Ding war aber von vornherein so falsch angelegt, weil nämlich das auf Dollarbasis gemacht worden ist. Ja, dass man also diese ganzen Kredite, also diese Leistungsbilanz aus durch Dollarbasis, damit kann ich mich aber nicht vom Dollar abkoppeln und Dedollarisierung erreichen. So, jetzt ist man schon so einen Schritt weiter. Das waren gerade die Russen, weil sie natürlich von Sanktionsregimen belegt sind, oder auch Iran. Und dann hat dann Russland letztes Jahr eben dieses BRICS Payment System ausgelegt, also kriegen wir vielleicht mindestens ein Zahlungssystem jenseits von SWIFT hin. Ne? Und SWIFT ist ja durch, weil es so historisch gewachsen ist, Dollar und Euro dominiert, aber natürlich mehr Dollar. Aber es ist ein historisches Problem. Kann man nicht was dagegen aufbauen? Kann man auch technisch. Da ist aber zum Vorbereitungstreffen im letzten Jahr kein Finanzminister angereist, 14 Tage vor dem BRICS-Gipfel. Na klar, die Russen wollen das. Also warum? Weil die Chinesen natürlich im einigen Dollarsystem drin sitzen und als eine Nation, die immer noch sehr viel exportiert, also überhaupt kein Interesse daran hat, was anderes aufzubauen. Das heißt, warum haben sie kein Interesse? Weil sie dadurch Nachteile hätten. Ja, so, jetzt kann man sagen, okay, jetzt machen wir das auch nicht. Könnte nicht eigentlich China, ist doch jetzt so groß, für die BRICS die Funktion übernehmen, die die USA nach dem Zweiten Weltkrieg in Bretton Woods übernommen haben? Theoretisch ja. Würde aber als allererstes voraussetzen, sie müssten ihre Währung frei kompatibel stellen.
Und sie müssten wahrscheinlich perspektivisch auch ein Handelsbilanzdefizit fahren, oder? Um die Welt mit Renminbi zu versorgen.
Ja, das ist so diese These von dem Varoufakis in Griechenland immer gewesen. Aber lass mal die Frage mal kurz zurückstellen. Da kommen wir gleich mal mit den Zöllen drauf. Aber lassen Sie uns erstmal kurz nochmal dieses Argument herausarbeiten. Also was hat das mit der Freikompatibilität zu tun? Also wenn China seine Währung nicht freikompatibel stellt, dann können die Abkommen machen mit Staaten, wie sie wollen, dass sie ihren Handel untereinander in heimischen Währungen abwickeln. Aber was soll Saudi-Arabien mit nicht frei kompatiblen Renminbi? Das macht man begrenzt mit. Also Iran ist eine andere Sache. Die sind durch Sanktionen also abgekoppelt. Aber alle anderen, was soll ich damit? Ja, nur Waren in China kaufen? Nee. Und jetzt kann man noch eins draufsetzen. Jetzt brauchten wir eigentlich gar nicht diese ganzen SWIFT-Systeme, da, wo Sicherheiten gestellt werden von Banken. Gegenseitig ist ein System, das hat sich dezentral, das hat sich ja historisch entwickelt. Brauchen, weil wir ja neue technische Möglichkeiten, Digitalisierung haben, Distributed Ledger-Technologie und so weiter. Oder ist ja China relativ weit mit dem digitalen Renminbi? Ich brauche ja sowas wie SWIFT eigentlich gar nicht. Ich habe ja digitalen Renminbi, haue mir die App runter, habe ich auf meinem Smartphone. Jetzt komme ich mal wieder an den Kernpunkt. Das nutze ich nur, wenn das Ding frei kompatibel ist und dann anschließend aber auch stabil ist. Dann muss ja China eine ganz andere Wirtschaftspolitik machen. Also, warum klappt das nicht, was Sie eingangs gesagt haben? Der Westen macht mit finanzieller Repression sich selber das Leben schwer, was Wachstumsraten und so weiter angeht. Warum ziehen die Leute nicht alle das Geld ab? Oder sprich, warum ist der Dollar eigentlich immer noch so stark? Ja, oder immer noch Weltreservewährung, trotz Problemen, die da sind? Warum? Weil die anderen nichts Besseres dagegen stellen, was nachgefragt wird. Ja, das ist einfach der Punkt. Solange die anderen nichts dagegen stellen, was besser ist, und zwar für jeden besser ist, unabhängig jetzt von politischen Präferenzen und so weiter, ne, wird also der Dollar nicht unterminiert werden. So, und dadurch, dass jetzt die Trump-Regierung das mit den Stablecoins gemacht haben, haben sie es den anderen eigentlich noch wieder schwerer gemacht. Zusammengefasst, unter dem Blinden ist der einäugige König. Also, dass der Westen noch nicht diese Probleme hat und dass durch verstärkten Währungswettbewerb der Problemdruck so steigt, dass man sagt, finanzielle Repression geht eigentlich nicht. Wir müssen jetzt hier wirklich zu der Priorisierung kommen, liegt daran, dass die anderen eine noch illiberalere Wirtschaftspolitik machen und keine Finanzmärkte und kein Währungssystem ausbilden, das weltweit also attraktiv genug ist. Das heißt nicht, dass das nicht kommen kann, aber im Moment ist das nicht der Fall. Also auch wenn Sie sich die Abschlusserklärung hier da jetzt von Brasilien angucken, ich habe mir die runtergeladen, das sind die Punkte 46 bis 51 in der Erklärung, da ist nichts Konkretes, obwohl die Situation gut wäre. Ja, also eigentlich ist die Lage wahnsinnig günstig für China und Russland, die USA in diesem Bereich anzugreifen und auch Europa aufgrund der hohen Staatsschulden, aber sie machen es nicht. Und innerhalb der BRICS stellt sich dann auch die nächste Frage, wenn man jetzt sagen würde, man nimmt den Renminbi, dann sagt Indien sofort, ja, warum denn nicht die Rupie?
Okay, jetzt haben wir verstanden, finanzielle Repression kann durchgesetzt werden über Regulierung. Die Banken müssen Staatsanleihen kaufen, die Versicherer müssen eh schon Staatsanleihen kaufen. Wir können ja auch irgendwelche Zwangsanleihen machen oder ähnliche Themen. Gibt es ja Möglichkeiten. Sie sagen ja auch, das ist das wahrscheinlichste Szenario. Aber Sie sagen, es gibt auch ein besseres Szenario. Und dieses bessere Szenario, darüber müssen wir jetzt besprechen, das ist ja schon, Sie sagen mal, Geldreform. Da wo ich halt sage, also es gibt ja jetzt so die Bemühungen, einen digitalen Euro zu machen. Und also die EZB quasi digitalen Euro ausgibt, da gibt es auch so Diskussionen, wo man sagt, ja, das ist super, dann kann man auch steuern, wofür das Geld ausgegeben wird, da kann man auch theoretisch negative Zinsen durchsetzen, etc., etc., mit so einem digitalen Euro. Kann es sein, dass da unter Umständen die Politik genauso denkt wie Sie und das vorbereitet?
Leider nicht. Das Problem ist, die EZB verpasst eine Chance, also die Möglichkeiten der Digitalisierung für eine Geldreform zu verwenden. Also das, was die EZB als digitalen Euro plant, ist nichts weiter als eine Fortsetzung des derzeitigen dysfunktionalen Systems. Ja, also sozusagen digitaler Euro ist nicht gleich digitaler Euro. Oder ich füge noch hinzu, digitaler Dollar ist nicht gleich digitaler Dollar. Also Trump hat ja die Arbeit am digitalen Dollar der Fed verboten in einer der ersten Executive Orders. Das heißt, die Frage ist jetzt, wenn wir an so etwas rangehen, müssten wir, glaube ich, noch mal eins davor ansetzen. Oder formulieren wir es so. Also wenn ein digitaler Euro dazu führt, dass die staatliche Kontrolle zunimmt, marktwirtschaftliche Ausweichhandlungen, die disziplinierend auf die Politik wirken können, verhindert werden, dann wäre das eine Katastrophe. Beispiel digitaler Euro und wir schaffen das Bargeld also komplett ab und dann kontrollieren wir alles von oben. Also das wäre eine Katastrophe und würde meines Erachtens aber auch nur zeitweise Probleme lösen, weil die Kernprobleme, die dahinter stehen, also das Wachstumsproblem, wir müssen Produktivität steigern und so weiter, würde dadurch gar nicht gelöst. Wir würden nur eigentlich ein dysfunktionales Geldsystem also retten. Das heißt, da in dem Sinne, so was jetzt so die EZB vorhat, ist eigentlich dann in der Variante des digitalen Euro das sogar noch ein zusätzliches Mittel für finanzielle Repression. Das Konzept, was wir beim Flossbach von Storch Research Institut seit Jahren präferieren und diese Debatten gehen auch noch in die Zeit vor der Gründung zurück, also in die Finanzkrise 2007, 2008, ist etwas anderes. Und zwar die Frage, wenn es politisch so ist, wie es nun mal ist, dass die Politik sich nicht traut, die notwendigen Priorisierungen in den Staatshaushalten vorzunehmen oder vielleicht auch deshalb nicht traut, weil die Bevölkerungen rein opportunistisch wählen. Muss nicht so sein. Wir haben Situationen immer wieder gehabt, wo auch dann die Bevölkerung gesagt hat, nee, wir brauchen jetzt Reformen, die darüber hinausgehen. Wenn sie so wählen, so dann wird es natürlich schwierig mit dieser schrittweisen Entschuldung. Und woran ich jetzt nicht glaube, ist, dass wir im derzeitigen politischen Prozessen in den USA und in Europa politische Mehrheiten für ein Entschuldungsszenario, wie ich es gleich kurz skizzieren werde, bekommen werden. Ich glaube sogar, dass vor 10 Jahren in den USA die politische Wahrscheinlichkeit, ein derartiges Szenario überparteilich zu formieren, größer war. 2015 hatten wir bei den Republikanern Ron Paul und Rand Paul. Ron Paul schon als der Ältere, der schon immer kritisch war bezüglich der Federal Reserve, und dann Rand Paul als Senator, der immer gesagt hat, unser Geld- und Fiskalsystem in den USA ist krank, und das beides, das hört zusammen. Wir hatten bei den Demokraten Personen, die erkannt haben, wir müssen an diese Fragen dran. Also wenn man jetzt überlegt, wo sind wir 10 Jahre später? Die Leute spielen auch keine Rolle mehr in beiden Parteien. Also damals hätte, glaube ich, eine Chance bestanden, für dieses Problem, also in den USA, also überparteilich vielleicht Koalitionen zu spielen, hat man nicht gemacht. Ist so. Ich glaube, da sind wir heute im Moment noch weiter von entfernt, in Europa auch. Und jetzt kommt das große Aber. Aber, wenn wir uns die Krisen angucken, seit der Finanzkrise 2007, 2008, danach kam Griechenland-Krise, Euro-Krise, Corona-Krise, alles, was so kommt, dann stellen wir ja irgendwie fest, die Einstiege kommen näher. Also eine Sache, was wir früher mal was in 20 Jahren hatten, das haben wir jetzt auf einmal in einer Zeitspanne von 15 Jahren. Also wer sagt uns denn, es kommt noch ein neuer Ost-West-Konflikt dazu. Ne? Ukraine-Krieg ist dann noch ein kleineres Problem. Die Auswirkungen eines heißen Taiwan-Konflikts werden viel, viel größer sein als Ukraine. Also die ganzen Einstiege kommen näher. Damit steigt eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass in ähnlichen Situationen wie im Frühjahr 2010, also erste Griechenland-Krise, man so an einem Wochenende entscheiden muss, wir müssen jetzt etwas machen, also Märkte zu beruhigen. Aber was sind denn dann die Optionen an diesem Wochenende? Im Moment würde die Politik sagen, wir machen das genauso wie vor 15 Jahren. Das wäre aber jetzt die Fortsetzung finanzieller Repression, noch stärker rein, noch weiter rein, mit der Folge Wachstum geht noch weiter runter. Also das kommt immer mehr an seine Grenzen und die Effekte werden also immer kleiner. Der Grenznutzen dieser Maßnahmen wird also immer weiter abnehmen. Das heißt, man braucht eigentlich auch damit eben alternative Szenarien, die zumindest bei Entscheidungsträgern oder Eliten in Wirtschaft und Finanzbereich bekannt sind, so dass man in einer derartigen Krisensituation quasi die Schublade aufmacht und legt was auf den Tisch. Und da glaube ich übrigens, dass die Amerikaner sowohl in der Fed als auch außerhalb, dass es da viel kreativere Köpfe gibt, die so etwas haben, während wir in Europa also hinten dran sind. So, also wie könnte jetzt ein derartiges Entschuldungsszenario aussehen? Also wenn das schrittweise nicht geht, was politisch nicht gewollt ist, und wir kommen an eine Situation, Finanzkrise wie 2007 und 2008, ausgelöst durch Staatsschulden, was könnte man machen? Gedanken darüber hatte man sich schon in den 30er Jahren nach der Weltwirtschaftskrise gemacht, also Irving Fisher mit dem sogenannten Chicago-Plan von 1933. Und die Idee ist, in einem Schritt könnten die Zentralbanken die bestehenden Staatsschulden ihrer jeweiligen Länder auf ihre Bilanz nehmen. Klingt jetzt erst einmal so ein bisschen utopisch, aber wenn man bedenkt, dass so etwas in kleinen Schritten in den letzten 15 Jahren durch andauernde Kaufprogramme und so was ja gemacht werden, sind wir ja so weit gar nicht davon entfernt. Also utopisch ist das nicht. Aber was wäre der Effekt? Man hätte also mit einem Schlag die Schulden in einem, also sagen wir so, unser Kreditgeldsystem dazu genutzt, das Hauptproblem dieses Kreditgeldsystems, dass nämlich also Schulden aus dem Nichts geschafft werden, dass man diese begrenzen könnte. Also die EZB nimmt das also auf ihre Bilanz. Der Staat hat entsprechend weniger Schulden. Und damit natürlich auch wieder neue Handlungsmöglichkeiten. Aber wie müsste man jetzt verhindern, dass das ganze Spiel da nicht von neuem anfängt? Dass man jetzt also diese Entschuldung einfach dazu nutzt, okay, jetzt machen wir also munter so weiter. Und hier kommt jetzt der Punkt rein von Geldreformen. Also ich müsste von vornherein die Randbedingungen so formulieren, dass das bisherige Verschuldungsspiel von den Staaten nicht weiter betrieben werden kann. Und da spielen jetzt so Überlegungen eines digitalen Euros im Sinne von Thomas Mayer eine große Rolle. Was ist denn, wenn wir die Digitalisierung nutzen, einen digitalen Euro als Vollgeld aufzustellen, also komplett gedeckt mit Zentralbankgeld und dadurch erstmal eine sichere Einlage schaffen? Sichere Einlage bedeutet, bei einer Bankpleite geht das nicht unter, und der Bankkunde würde diese sichere Einlage einfach eine andere Bank melden, also transferieren. Und Vollgeld würde hier bedeuten, natürlich sitzt die EZB drauf, aber, und jetzt kommt der eigentliche Punkt, die Frage, wie diese Geldmenge erhöht wird, unterliegen wir einem Algorithmus, zum Beispiel nach der Regel des Potenzialwachstums von Milton Friedman, also entkoppeln das von politischer Opportunität. Also um damit zu verhindern, dass dieses eigentliche Spiel, was man vorher betrieben hat, spielt. Und das dritte Element bei dem Ganzen wäre natürlich, man muss Privatwährungswettbewerb zulassen. Als wir das 2009 erstmals in der FAZ in einem ganzseitigen Zeitungsaufsatz gefordert haben, da sind wir als Spinner abgetan worden. Interessant war, dass sich dann sofort Schweizer Privatbankiers gemeldet haben, oh, wir haben so etwas vor. Und dann so ein halbes Jahr später kam dann mit Bitcoin sogar eine Komponente, die dann besonders interessant war. Warum besonders interessant? Also wenn ich eine Kryptowährung so aufstelle, dass sie staatlich nicht verboten werden kann, dann ist das staatliche Geldmonopol letztlich nicht mehr durchsetzbar. Und damit haben wir dann eine marktwirtschaftliche Schuldenbremse, die diesen Abwanderungsprozess, auf den sie eben mal im anderen Zusammenhang hingewiesen hat, Schritt für Schritt an Gang kommen kann, wenn die Bürger das nutzen, muss man sagen. Also ob das Bitcoin sein wird, da habe ich meine Zweifel. Also ich halte, dafür ist Bitcoin meines Erachtens falsch konstruiert. Aber es geht mir um den gesamten Bereich Kryptowährung und also die Möglichkeiten, dass ich über Distributed Ledger Technologie Peer-to-Peer Überweisungen tätigen kann, die der Staat nicht verbieten kann. So, wenn das massenhaft also genutzt wird, dann ist das eine Gegenmacht, die wahnsinnig diszipliniert sowohl auf die Zentralbanken als auch auf den Staat wirkt. Und diese ganzen Überlegungen, die wir hatten, dass dann mal so, wir wissen noch so Libra, also Libra ist jetzt keine richtige Privatwährung, wie ich sie mir vorstelle, sondern so ein Währungskorb. Also dass man das aber so staatlich so probiert hat kaputt zu machen, liegt ja daran, dass man genau diese Gegenmacht fürchtet, staatlicherseits. Und das Interessante ist natürlich jetzt, also in den USA, dass jetzt mit diesem Genius Act ein staatlicher Akteur darauf einsteigt, allerdings natürlich in einer Komponente, wo meines Erachtens das Silicon Valley eigentlich schreien müsste, Moment mal, so haben wir uns das eigentlich nicht vorgestellt mit deinen Stablecoins. Gut, das ist dann so eine andere Frage, ob da wirklich noch die ursprünglichen Player, die Privatwährungswettbewerb im Sinne von Hayek wollten, am Drücker sind. Aber insgesamt wäre es also schon möglich in einem derartigen Szenario, also eine Entschuldung in einem Schritt, zu einem bestimmten Zeitpunkt, sogar im Zweifelsfall an einem bestimmten Wochenende durchzuführen. Die Finanzministerien und Zentralbanken müssten natürlich entsprechende Pläne vorher da ausarbeiten. Das halte ich aber technisch alles für möglich. Aber man könnte es in einem Schritt durchführen, könnte anschließend durch diese Randbedingungen, die ich skizziert habe, digitaler Euro und sichere Einlage, versehen mit einer Geldmengenregel à la Milton Friedman, sodass das Geldmengenwachstum begrenzt ist, plus Privatwährung würde auch bedeuten, dass die Gesamtmenge flexibel ist. Also flexibel im Sinne von Angebot und Nachfrage spielt dann eine Rolle. Also meine, wer weiß schon, was die richtige Geldmenge ist. Also ich weiß es nicht. Ich bin auch der Meinung, dass Milton Friedman das nicht wusste. Aber entscheidend ist eben, dass diese Geldmenge durch dezentrale Angebots- und Nachfrageverhältnisse zusammenkommt und nicht dadurch, dass es staatlich gesteuert wird, also manipuliert wird. Das heißt, wir könnten eine Geldreform so durchführen und zwar zu einem Zeitpunkt und in einer Art und Weise, die nicht die Folgen hätten, die Währungsreformen, sagen wir mal, pathologischer Art, die notwendig waren, 1923, ganzen Ersparnisse sind weg, 1948 und so weiter, in einer Situation, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, durchweg. Wir könnten also quasi vorausschauend eine Währungsreform durchführen, die die Ersparnisse der normalen Bevölkerung rettet. Das ist der erste Punkt. Zweitens, anschließend würde dieses Wachstum ermöglichen, weil der Hauptpreis einer Marktwirtschaft, nämlich der Zins für die intertemporale Kapitalverteilung, sich wieder frei bilden könnte und nicht mal manipuliert würde. Und das bedeutet im Zusammenhang mit dem neuen Ost-West-Konflikt, der aufkommt, der Westen könnte, obwohl er sich selbst wirtschaftlich in eine Lage geschaffen hat, wo die Staatsschulden so hoch sind wie sonst nur in Kriegszeiten, mit einem derartigen Schuldungsszenario einen geopolitischen Vorteil gegenüber China und Russland verschaffen, der auch wieder eine wirtschaftliche, ökonomische Basis bildet für neues Wachstum, wo es Russland und China und den ganzen BRICS noch viel, viel, viel schwieriger fallen würde, etwas dagegen zu setzen. Nämlich dann müssten sie nämlich im staatlichen Dirigismus aufgeben und müssten dementsprechend folgen. Kurz zusammengefasst, was ich damit sagen will, ist, wir brauchten im Grunde eine Art neues Bretton Woods. Der Westen, USA und Europa müssten sich in einer Art neues Bretton Woods auf ein derartiges Entschuldungsszenario und eine Neuaufstellung unserer Geld- und Schuldenordnung einigen. Inhaltlich, ökonomisch ist das möglich. Das wäre das, was auch im neuen Ost-West-Konflikt sinnvoll wäre. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den Sie eben angesprochen hatten. Wie ist das mit Handelsbilanzen, Handelsbilanzdefiziten und die Frage, wie reagiert die amerikanische Regierung da eigentlich? Und ist da diese ganze Zollpolitik in einem derartigen Problemaufriss nicht sogar wahnsinnig kontraproduktiv?
Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz ein paar Verständnisfragen durch. Also der erste Schritt, also Chicago-Plan, kenne ich, ist im Prinzip die Monetarisierung der vorhandenen Staatsschulden, wenn die alle auf die Bilanz genommen werden. Meine erste Frage ist hier, ist das nicht inflationär?
Es wäre inflationär, wenn wir die neuen Schulden jetzt monetarisieren. Es geht ja darum, die alten Schulden, die schon aufgenommen worden sind, die ja nicht aus Ersparnissen bestehen. Also wenn jetzt der Staat Geld aufnimmt bei den Banken, ist das ja nicht so, dass die da ihr und meine Ersparnisse weitergeben, sondern die Krux unseres Geldsystems ist ja, das wird aus dem Nichts geschafft. Ja? So, und jetzt werden aber in diesem Szenario die vorhandenen Staatsschulden, also da, wo dieses Problem der Geldschaffung schon stattgefunden hat, auf die Bilanz genommen. Es wäre deshalb eben nicht inflationär.
Okay. Zweite Frage. Es gab mal ein Paper vom IWF, beziehungsweise, ich glaube, präzise ist, es wurde vom IWF veröffentlicht, wo man den Chicago-Plan durchsimuliert hat. Und die haben gesagt, erstens, es geht und zweitens, man würde nicht nur die Staatsschulden mit der Lösung lösen können, sondern würde auch Privatschulden reduzieren können.
So, das Paper ist von 2012 sogar, der Chicago-Plan Revisited. So, jetzt ist die Frage, was möchte man da? Und das ist eine ordnungspolitische Frage. Sollten wir wirklich private Schulden, und dann ist dann die Frage, welche, da würde ich sagen, da würde ich unterscheiden zwischen in einem Zweifelsfall überschuldetes Bankensystem oder anderen Akteuren, das müsste man so ganz stark unterscheiden, wollen wir das und welche Effekte hätte das? Also im Moment würde es mir erstmal nur um die Staatsschulden gehen und da wir im Bankbereich es ohnehin nicht mit rein privatwirtschaftlichen Akteuren zu tun haben. Also unsere Banken können nur in einer Symbiose mit dem Staat so agieren, wie sie hier agieren können. Und diese sichere Einlage würde ja die Möglichkeit schaffen, dann überschuldete Banken abzuwickeln. Ja, was Thomas Meider gemacht hat, war also sehr präzise so auszuformulieren, wie so eine Grundidee, die wir damals in der Finanzkrise hatten. Das waren Frank Schäffler und ich, müssen die Spareinlagen retten, ja, und nicht die Banken. Also er hat das, Thomas hat das dann sehr, sehr präzise, also ausgemacht. Aber dieser Grundgedanke, das könnten wir ja alles also durchsetzen. So, da müsste man in den Einzelnen ran. Und da wäre ich jetzt, was die Banken angeht, mit dabei, weil das eben dieses Jahr mit dem Staat ist. So, jetzt bei zombifizierten Großunternehmen bin ich nicht dabei. Also ich habe mal so Gerüchte gehört, jetzt muss ich aufpassen, ob ich Namen nenne. Ich nenne mal keine Namen. Ja, das ist also bestimmte Konzerne, die so aus der Stahlindustrie so hervorgegangen sind, dass die ernsthafte Überlegung gestellt haben, wie können wir an Zentralbankgeld kommen? Also man sieht ja schon, die sehen ihr Problem schon. Also da würde ich eher sagen, da bin ich für Marktbereinigung, die würde ich pleite gehen lassen. Also wir brauchen eigentlich dringend eine Anpassungsrezession, die ja verschleppt wird seit 15 Jahren. Das wäre aber in dem Szenario, wie ich es eben geschildert habe, eigentlich auch gar kein Problem, weil natürlich dann neue Wachstumspotenziale entstehen. Und wenn man das Ganze dann noch mit entsprechenden Strukturreformen zur Rettung des Standortes in Deutschland, aber auch Europa verbindet, könnte eine Dynamik entstehen, die ähnlich ist wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn dass die finanzielle Repression nach dem Zweiten Weltkrieg geklappt hat, lag ja auch daran, dass ja alles kaputt war. Heute sind wir ja in der Situation, vor dem das alles kaputt geht, und wir wollen gar nicht auch verhindern, dass alles kaputt geht.
Nächster Schritt. Sehen wir mal an, wir haben also jetzt das Vollgeld durch Staatsanleihen gedeckt. Noch nicht den Wettbewerb. Wir würden dann noch eine Situation haben, wo im Prinzip die Geldmenge planbar wächst. Also es gibt ja den Huber, den Vollgeldproponenten, den habe ich zu meinem Podcast auch schon mal gehabt, zu Gast. Wahrscheinlich werde ich ihn dann als BTO Refresh nach unserem Gespräch veröffentlichen. Und der hat im Prinzip gesagt, na gut, dann müssen wir im Prinzip dieses Vollgeld jedes Jahr mit einem bestimmten festgelegten Wachstumsrate wachsen lassen. Man könnte auch sagen, so viel ist das Defizit des Staates oder so viel Geld wird den Bürgern am 1.1. aufs Konto überwiesen als Geldmengenwachstum. Das wäre ja auch möglich, und Sie würden dann sagen, na ja, es ist auch besser, wenn es Wettbewerb gibt mit von anderem Geld, damit wir quasi so dem Staat, / der Notenbank, im Prinzip eine Grenze auferlegen, weil wir nicht alles, wenn nicht als Gute im Menschen glauben. Aber im Prinzip ist es doch so, wenn wir als gute Menschen glauben, könnte man auch sagen, wir hören auch beim Vollgeld, und Sie sagen, wir bauen den Fallschirm ein mit dem Wettbewerb.
Exakt. Warum? Die Zentralbanken sind im Zuge der 70er Jahre Jahr auf Milton Friedman eingegangen. Da war ja dieses Ziel, die Geldmenge darf nur so weit wachsen wie das Potenzialwachstum der Wirtschaft, weil das sonst inflationär wirkt. Und das ist immer noch das große Problem. Das hat nicht geklappt. Das war natürlich der politische Druck. Immer sehr groß, weil klar, in Deutschland hat das geklappt, mal 25 Jahre. Das ist dann die große geldpolitische Ausnahme. Aber wenn wir uns andere Staaten gucken, das hat nicht geklappt. Und das war ja dann auch der Grund, warum der Friedman selber dann Schritt für Schritt dahin kam. Ne? Also wer nicht so also Vollgeld und 100% Reserve sinnvoll. Aber egal, man kann es drehen und wenden, wie man es will. Wenn ich hier einen staatlichen Akteur habe und selbst wenn ich so einen Algorithmus auflege, die Begehrlichkeiten daran zu drehen, die wachsen. Und deshalb muss es eine Grenze geben, die marktwirtschaftlich, also von den Bürgern selbst durch dezentrales Handeln aufgebaut wird und die nicht aushebelbar ist. Und das ist eben Wettbewerb durch Privatwährung. Ja, das war die Idee von Hayek. Wie kam der Hayek da drauf? Als Bretton Woods zusammenbrach, weil sich im August 1971 Nixon vor die Kamera setzte und den Gold-Dollar-Standard für beendet erklärte, Frankreich und Großbritannien hatten Kriegsschiffe losgeschickt, weil sie ihre Dollarreserven in Gold umwandeln wollten. Und bevor die da waren in den USA, hat Nixon halt die Reißleine gezogen, als das zu Ende war. Da kam ja die Diskussion auf, so wie können wir jetzt, wo wir überhaupt keinen Anker mehr am Gold haben, und der war ja schon problematisch in dem System, wie können wir jetzt hier ungeufertes Geldmengenwachstum schaffen durch den Staat und Zentralbanken verhindern? Und da war ja dann die Idee, oh, wir müssen auf die übernationale Ebene in Europa. Und der Hayek hat natürlich sofort gesehen, wer sagt uns denn, dass da nicht die Institutionen der übernationalen Ebene das Gleiche machen wie der Staat? Und damit lag er ziemlich richtig. Und daraus ist ja dann alles dieser Aufsatz entstanden, Choice and Currency in London 75, dann eben das Buch 76, auf Deutsch 77, Entnationalisierung des Geldes, wo die Kernthese lautet, wenn wir in einem marktwirtschaftlichen System eines der wichtigsten Teilelemente, nämlich das Geldsystem, und damit das Geld von marktwirtschaftlichen Prozessen ausnehmen, dann kommen wir mehr und mehr gesamtwirtschaftlich in eine Situation, dass auch in allen anderen Bereichen wir in eine Planwirtschaft reinrutschen. Schritt für Schritt. Also, ja, das ist also natürlich langfristig. Das sieht man ja jetzt, wenn man so guckt, in den letzten 50 Jahren, was ist eigentlich so entstanden? Oder es gibt dann Symbiosen, also jetzt nicht Planwirtschaft im Sinne von der Sowjetunion, da oben ist einer mit 5-Jahres-Plan, ne, sondern eben Lobbyismus und hier wird gedreht, da wird den Großkonzern.
Subventionspolitik.
Subvention, ja, dieser ganze Kram also. Aber die Kernursache, warum man das machen kann, liegt eben daran, dass das Geld und damit natürlich auch der Zins eben als der wichtigste Preis einer Marktwirtschaft, weil es eben um die intertemporale Kapitalallokation geht. Wenn das von den marktwirtschaftlichen Prozessen ausgenommen wird, dann driftet das Ganze immer weiter hier rein. Das ist also die Grundidee. Und dann sagt er eben, ja, wenn wir jetzt private Geldproduzenten hätten, dann müsste das doch funktionieren. Es wurde damals wahnsinnig diskutiert, dadurch, dass die Zentralbanken sich dann aber an den Friedman orientiert hatten und das Inflationsproblem, der dann auch lange weg war, war die Debatte dann seit den 80er Jahren vollkommen weg. In der Finanzkrise 2007, 2008 hatten dann Freunde und ich, weil wir gesagt haben, also diese Vorstellungen, die Banker sind gierig, ja, das soll jetzt der Grund sein, warum wir diese Krise haben, also so kann es dann sicherlich nicht sein, haben wir das dann wieder ausgegraben aus zwei Gründen. Also erstens, um die Ursachen, tieferen Ursachen dieser Finanzkrise herauszuarbeiten und um zweitens ein Szenario uns zu entwickeln, wie ich aus der derzeitigen Bubble-Ökonomie schrittweise herauswachsen könnte, und zwar durch Privatwährungswettbewerb, wenn ich ihn einfach nur zulasse. Man muss sich das staatliche Geld abschaffen, man muss so einen Privatwährungswettbewerb entsprechend zulassen. Und technisch sind wir jetzt durch die Entwicklung von Kryptowährung an einem Punkt, wo der Staat das nicht mehr verbieten kann. China probiert das. China ist Bitcoin verboten. Aber der Grund, warum die westlichen Zentralbanken an digitalen Zentralbankgeld arbeiten, liegt ja daran, dass sie eigentlich eine Konkurrenz aufbauen wollen zu den privaten Kryptowährungen. Sie wollen das ja eigentlich kaputt machen. Das wird aber nicht mal funktionieren. Jetzt sind wir noch nicht in einer Situation, wo die Nachfrage und das Verwenden von Kryptowährungen eine derartige Gegenmacht darstellt. Ist einfach so, ne? Klar, so Bitcoin, es ist klar, es geht nach oben bis zum Gehen nicht mehr. Aber die ursprüngliche Funktion, dass man damit in Argentinien zu Beginn seinen Kaffee in jedem Kaffee zahlen musste, das haben wir ja nicht. Selbst Bitcoin Lightning, das ist ein Zahlungsdienstleister. Und es ist auch nur ein Produkt, was höchst problematisch ist. Da könnte das Problem eintreten, wie damals mit der Telekom-Aktie. Ne? Also alle fanden die Telekom-Aktie gut, das platzt und schon kauft keiner mehr Aktien. Ne? So, das ist das Problem. Aber ordnungspolitisch haben wir den Punkt, eigentlich kann man es nicht verbieten. Und sollte unser Geld System unter Druck geraten, sodass die ganz normalen Bürger sehen, oh, ich könnte ja diese technischen Möglichkeiten ganz bequem nutzen und an jeder Kasse damit zahlen, brauche ich nur einen Algorithmus gegenschalten. Und also heute technisch ist also überhaupt kein Problem. Dann könnte diese Gegenmacht entstehen, sodass dann eben die Manipulation des staatlichen Geldes eine Grenze hat, weil die Leute sonst abwandern. Also ich bin keiner, der sagt, wir müssen staatliches Geld abschaffen. Ich sage nur, nee, man muss wirklich Währungswettbewerb eigentlich zulassen. Peter Bernholz, mit dem wir das auf einer Tagung damals nach der Finanzkrise diskutiert haben, sagt, ja, das kann man machen. Und im Grunde brauchen wir eigentlich nur einen Satz in der Verfassung hereinschreiben, dass Privatwährungen zulässig sind und staatlich nicht verboten werden dürfen. Der Rest passiert von alleine.
Das verstehe ich schon, aber jetzt muss ich ja sagen, ich finde das charmant. Ich glaube nicht, dass es kommt.
Wir haben in den USA bereits 16% der Bevölkerung, die Kryptowerte besitzen. Das ist nicht wenig.
Ja, ich meinte der vor allem das Thema der intelligenten Entschuldung, weil ich glaube nicht an die Intelligenz der Akteure. Und wie gesagt, Sie haben die USA gesprochen. Ich glaube, die USA sind da smarter. In der Europa, glaube ich, ist es auch schwer, das durchzusetzen, weil wir ja im Euro ganz viele verschiedene Länder haben. Und mal ganz ehrlich, in Deutschland, wo ja Leute allen Ernstes, wenn man davon spricht, wir sollten vielleicht fürs Alter mit Aktienvorsorgen von Casinos sprechen und Ähnlichem. Ich meine, Bundeskanzler, Finanzminister haben, die stolz sind, ihr Geld auf ein Sparbuch anzulegen. Ich meine, wie wollen Sie mit den Leuten eine Geldreform durchführen?
Nee, mit denen nicht, weil die das natürlich auch nicht wollen. Aber jetzt lassen Sie mich in zwei Punkten antworten und zwei Sachen trennen. Also nehmen wir erstmal den Punkt, kann man mit den derzeitigen Akteuren das machen? Nein, zumindest nicht, wenn ich das jetzt mit denen durchdiskutiere. Kann ich das mit diesen Akteuren machen, wenn eine Situation eintritt, wie 2007, 2008. Und 2008 hatte ja eben diesen Vorlauf seit 2007 in den USA. So, wo die erkennen, oh, das können wir jetzt aber alles gar nicht wiederholen. Ja, es gibt ja Warnungen schon in den letzten zwei Jahren. Kriegen wir überhaupt ohne größere Inflation nochmal sowas wie Corona-Hilfen hin, ja, wie wir in der Corona-Krise hatten? Ja, das heißt, das wird ja alles enger, wie wir eben sagten. Ja, die Einstiege kommen näher. Das heißt, wo dann jetzt bei den Akteuren von den Fachleuten, also selbst auch Zweifel wächst, also wenn wir das jetzt nochmal machen, haben wir uns richtig ins Knie geschossen, weil dann die Inflation also richtig nach oben geht, gibt es nicht irgendwelche Alternativen. Also es wird nur in einer Situation gehen, wo der Druck immer weiter steigt. Meine These ist, wenn ich mir die Fakten angucke, eigentlich steigt der Druck, auch wenn uns die Leute einreden wollen, er steigt nicht. Darum zurück, es muss in hinreichend vielen Köpfen von Verständigen sein, also in Schubladen und so weiter, damit in einer Situation, einer Krisensituation, wo man innerhalb von einem Wochenende entscheiden muss, solche Szenarien eine Chance haben, auf den Tisch zu kommen. Also im geregelten politischen Prozess, jetzt vorausschauend, jetzt diskutieren wir mal im Bundestag Geldsysteme, glaube ich nicht. Übrigens haben wir diese Fragen schon erstmals im Sommer 2009 im Deutschen Bundestag diskutiert. Haben wir das erste Kolloquium zu dem Thema gemacht. Es ist also nicht so, dass man das da nicht diskutieren kann, jetzt außerhalb des Plenums mit den Leuten. Aber Sie können sich vorstellen, wie wir da von den Abgeordneten also angesehen wurden. Ne? Sind da irgendwo von anderen Sternen. Also nur in Krisensituationen hat so etwas eine Chance, wenn man merkt, das, was wir bisher die letzten 15 Jahre gemacht haben, funktioniert nicht mehr oder wird solche Nachteile haben, dass uns auch die Macht kostet. Und diese ganze Inflationsfrage hat den beiden oder sagen wir allgemein den Demokraten in den USA die Macht gekostet gegen einen Gegner, den viele und die meisten Amerikaner sind ja auch nicht so doof, ne, also in der Mitte, also dass die jetzt, ne, die Ränder finden das toll, so diese Magerbewegung, die dann gesagt, nee, wir wählen lieber Trump als Biden, obwohl wir den auch problematisch finden. Also eigentlich hat diese Inflationsfrage den Demokraten die Macht gekostet, die Inflationsfrage hat Macron in Frankreich die Macht gekostet, da hat Le Pen von profitiert, ne, in anderen Ländern ist es ähnlich. Warten wir mal ab, wie das in Deutschland weitergeht, da spielen andere Fragen auch mit rein, also so da ist die Grenze. Also wenn der Problembruch kommt, hoffe ich da drauf. Das setzt natürlich Leute voraus, die das promoten, die klar machen, dass das funktioniert. Sie haben ja eben das eine IWF-Paper erwähnt, die sagen, nö, wäre eigentlich möglich. Bei dieser Sache mit der Rettung der Spareinlagen hatten wir damals mal, das war so 2011, 12, eine Anfrage an die Bundesbank gestellt, ob das möglich ist. Haben auch eine Antwort bekommen, aber ich hatte noch nie eine Antwort, die in so einem Bereich kommt. Der kam dann als Anlage mit einem Word-Dokument und ohne Bundesbankbriefkopf obendrauf. Aber drin stand, das kann man so machen. Da die wollten verhindern, dass wir das zitieren damals, ne? Das ist klar, ne? Diesen Euro auseinandersetzen. Das ist die erste Frage. Jetzt Europa. Ja, Europa hat aufgrund dieser Vielgestaltigkeit da ein Problem. Aber jetzt probieren wir trotzdem mal aufgrund dieser Vielgestaltigkeit mit diesen vielen Nationen gemeinsame und divergierende Interessen herauszuarbeiten. Also das divergierende Interesse in Europa besteht zwar zwischen Nord- und Südländern. Die Nordländer wollen eigentlich dass wir eine solidere Finanzpolitik machen. Wir wollen ja nicht immer noch. Lässt sich auf Kompromissen ein, weil man das ganze Projekt nicht, Europa nicht in Frage stellen will. Da hat der Ukraine-Krieg sicherlich dazu geführt, dass Europa heute stabiler steht als vorher. Sonst hätten wir schon ganz andere Streitigkeiten. Finde ich auch gar nicht so schlecht, dass man da jetzt zusammenhält. Also ich bin Pro-Europäer. Also, da gibt es ein divergierendes Interesse zwischen Nordeuropäern und Südeuropäern. Wie könnte man aber jetzt die Südeuropäer, einschließlich Frankreich, dahin bringen, ein derartigem Krisenszenario zuzustimmen? Wie eben gesagt, Macron hat die Schulden nicht in den Griff gekriegt, Beginn seiner Regierungszeit 98%, jetzt 113%. Italien geht es ein bisschen runter, warten wir mal ab, wie das weitergeht. Also eigentlich wollen doch Frankreich und Italien ihre Schulden loswerden. Schrittweise entschulden wollen die nicht, haben sie auch gezeigt. Das sind 15 Jahre, Deutschland kriegt man vielleicht in bestimmten Situationen, das sehen zurzeit auch nicht. Die wollen das loswerden. Die Nordländer wollen anschließend das, was hingestellt wird, was aber wirklich besser ist als der Stabilitäts- und Wachstumspakt und diese ganzen Regeln und wirklich Neuverschuldung verhindert, in den entsprechenden Grenzen, die haben das Interesse. Also eigentlich wäre ein gemeinsames Interesse formulierbar, indem man Frankreich und Italien ködert damit, ihr könntet eure Schulden jetzt loswerden. Also die Kröte, die die schlucken müssen, ist natürlich, anschließend läuft es natürlich anders. So, und da befürchte ich eher was ganz anderes. Da befürchte ich eher, dass die Franzosen so gewieft sind, wie sie es immer in Europa machen. Sie lassen sich darauf ein und verhandeln hinter die Randbedingungen weg. Also die Befürchtung habe ich eher. Also jetzt nur Chicago, Plan der Welt, da bin ich dagegen. Das würde ja nur einen Schnitt machen und dann geht das ganze Spiel weiter. Aber dass man in Europa, wenn man so agieren würde, und das ist erstmal eine Frage auch von Ministerialbeamten, von Wissenschaftlern, die über die Grenzen hinweg solche Fragen diskutieren, also dass man da nicht klar machen könnte, Frankreich oder selbst Griechenland. Griechenland ist runtergegangen, die hatten eine Verschuldung 21 von 197,3% des BIP, sind jetzt bei 153. Die wollen aber auch das loswerden. Also die könnte man kriegen, aber es hängt eben von den Randbedingungen ab.
Das glaube ich auch, Herr Dofer. Ich glaube, der erste Teil, Schulden wegkriegen, finden alle super. Da ist mein Punkt, wir sollten mehr Schulden haben, damit wir auch mehr Schulden wegbekommen, Klammer zu. Aber natürlich dann nicht das Geld so ausgeben, wie wir das gerade ausgeben, sondern den Bürgern mehr Geld geben, was ein anderes Thema, da können wir einen anderen Podcast zu machen. Aber Teil 2, ob der kommt, bin ich skeptisch. Aber trotzdem, ich glaube, Sie haben ja gesagt, wir wollen die Awareness steigern. Und ich glaube, das haben wir gemacht. Ich glaube, heute haben wir darüber gesprochen und haben wir gesagt, es geht. Also erstens, es gibt einen Ausweg, der nicht in die Krise stürzt, das Geld nicht entwertet, der die Sparer und das Ersparte rettet. Zweitens, es gibt einen Nebeneffekt unter Umständen auch die Möglichkeit der Sanierung des Bankensystems oder bleibt bei diesem Geld übrig, könnte man ja irgendwie anderweitig sich verwenden. Man soll nicht einfach alle Schulden aller Zombies helfen, bin ich mit einer Meinung. Und drittens, wir brauchen dann eine Begrenzung des Geldmengenwachstums und das machen wir am besten im Wettbewerb und da vertrauen wir nicht auf die Politik. Und ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Programm. Und Sie haben die Franzosen angesprochen, also die Franzosen immer es schaffen, andere Wege rauszukriegen. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Deutschen sich besonders dumm anstellen. Und deshalb wäre natürlich meine Hoffnung, desto früher wir dieses Thema nochmal in Deutschland bringen, dass es dann eben am Ende Akteure sind, die auch verstehen, was da passiert und sich nicht wie sonst so gerne über den Tisch ziehen lassen.
Genauso sehe ich es auch.
Wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde weitermachen, aber ich glaube, dann sprengen wir den Rahmen selbst meines Podcasts, der ja durchaus dazu neigt, etwas länger zu sein. Ich bin sicher, wir bleiben in Kontakt und ich freue mich, wenn wir in Zukunft auch mal zu anderen Überlegungen von Ihnen mal ein Gespräch führen können. An dieser Stelle auf jeden Fall auch im Namen meiner Hörerinnen und Hörer ein ganz großes Dankeschön für Ihre Zeit und für Ihre Gedanken.
Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, diese Gedanken ausführen zu dürfen. Vielen Dank.
Soweit mein Gespräch mit Norbert Thorfall. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Regierungen zum Instrumentarium der finanziellen Repression greifen werden. Aber wir haben es gesehen. Finanzielle Repression ist nicht ohne Nebenwirkung. Sie untergräbt langfristig das Wirtschaftswachstum, einfach deshalb, weil der wichtigste Preis der Marktwirtschaft, der Zins, politisch manipuliert wird. Das führt zur Fehlallokation von Ressourcen, und entsprechend natürlich auch zu einer Unterminierung des Wirtschaftswachstums. Die Alternative, die ich mit Norbert Thorfall diskutiert habe, ist durchaus interessant. Ich denke, sie würde die Möglichkeit bieten, nicht nur das Finanzsystem stabiler aufzustellen, sondern eben auch durch die Umstellung des Systems das Schuldenproblem in einem einmaligen Schritt fundamental zu lösen. Wir hätten finanziellen Spielraum zum einen, um die Kosten der alternden Gesellschaft besser zu schultern und zum anderen,
um die Ausgaben für Verteidigung und die Investitionen in Infrastruktur zu leisten. Die Gefahr ist groß, denke ich, dass die Staaten danach trotzdem wieder unsolide wirtschaften. Deshalb finde ich persönlich auch die Idee eines Währungswettbewerbs ausgesprochen attraktiv, bin aber auch hier skeptisch, dass die Staaten das wirklich zulassen würden. So oder so zeigt die Diskussion, wir brauchen dringend kreative Ideen, wollen wir nicht in einer Phase langfristig tiefen Wachstums, zunehmender Verteilungskonflikte und politischer Instabilität fallen. Deshalb ist die Diskussion sehr, sehr dringend. Am Mittwoch, wie gesagt, ein ausführlicher Deep Dive zum Thema Vollgeld. Soweit für heute. Ich freue mich wie immer auf Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am Mittwoch oder allerspätestens am kommenden Sonntag. Bis dahin alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.